redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, in welcher Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir ein bisschen was davon zu erklären. Hallo Chris.
Hallihallo, wie geht's dir?
Ganz toll. Ich habe gerade eben...
Du hast noch nasse Hände, oder?
Ich habe noch nasse Hände, genau. Ich habe, also das ist ja quasi der Follow-up zur letzten Sendung, Analogfotografie, weil ich da irgendwie so ein Gas entwickelt habe.
Da kommen wir nicht mehr raus.
Und habe jetzt, du sagtest ja, hier mal selber entwickeln, das ist überhaupt nicht so schwer, was ich gemacht habe, ich habe mir dann noch praktisch, ich glaube sogar während der Aufzeichnung der letzten Sendung bei Impex dieses Starter-Set bestellt.
Foto Impex Berlin.
Ja, genau. Mhm. Ein Dunkelsack dazu. Und so, ja, ne, und was man so braucht, also Starter-Set und Dunkelsack reicht ja, da ist ja dann so ein Patterson-Tank drin, habe ich gelernt, heißt das Ding.
Gibt mehrere Hersteller, aber das ja, ist genau. Wahrscheinlich, oder eine Kaiserdose, aber ich glaube ein Patterson-Tank nee, ist bei dir.
Patterson
oder Patterson oder wie auch immer.
Genau, diese anderen Dosen, es gibt noch welche, die heißen Unitank, die scheinen mir vom Deckel her stabiler zu sein, weil bei meinem habe ich immer das Gefühl, der fällt gleich ab, aber egal. Naja, und bin dann rum, ne, und habe einfach mal wahllos geknipst, was ja nicht geht mit Analog. Man kann ja nicht wahllos knipsen. Es ist halt irgendwie, obwohl irgendwie so, ja, ich verdiene ja gut und der Film kostet auch nur 3,50. Aber es tut halt trotzdem fürchterlich weh, einfach Scheiße zu fotografieren damit.
So weil du es hinterher in die Ohren genau, kriegst.
Nee, so überhaupt so mit dem Digital, so, ja, egal, klick, 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 klick. Aber irgendwie fühlst du dich halt doch ein bisschen schäbig, wenn du nicht wenigstens ein halbwegs gutes Bild produzierst auf einem Analog.
Man zwingt sich selber so ein bisschen zum bewussteren
ja.
Umgang damit.
Ja, dann habe ich halt schön brav Einspulen geübt und so, ne? Und
hast du das mit dem belichteten Film gemacht oder ja. Wir machen das ja so, wenn wir das hier Leuten beibringen, dann haben wir immer einen sogenannten Opferfilm. Der mal vor aller Leute Nase quasi aus der Patrone gezogen wird unter großem und dann sind halt 3,50 € kaputt, aber damit kann man das dann bei Tageslicht üben, bevor man sich dann in die Tiefen des Dunkelsacks bewegt.
Impex ist so nett und gibt sogar ein Stückchen Opferfilm dazu.
Oh cool, sehr
also,
schön.
Also das ist echt nett, allerdings nur Kleinbild, also Rollfilm nicht. Einen Rollfilm habe ich dann kaputt gemacht vorhin.
Okay.
Also naja, der Reihe nach. Hab dann halt so Einspulen geübt, was auch gar nicht so schwer ist. Zumindest 35 mm Rollfilm, wäre ich eben fast später. darum habe ich mich auch 20 Minuten später erst gemeldet. Ich habe 20 Minuten gebraucht, um diesen Rollfilm einzuspulen. Hab eingespult, gemacht und so. Und dann dachte ich mir, okay, dann fängst du jetzt mal an, dann machst du jetzt mal deine Mische. Und hab da erstmal Chemie reingekippt. Und als ich die Chemie da drin hatte, dachte ich, scheiße. Wie lange musst du denn das jetzt da drin sein?
Du weißt schon, wie ist denn das, wenn du einen Kuchen backst?
Ja, da guckst du halt auch vorher, aber es passiert mir dann halt auch, dass ich so Sachen zusammenschütte und dann denke, ach nee, scheiße, die Eier hätten hinterher reingemusst. So bin ich und hab dann, während ich den Entwickler immer brav alle Minute ein paar Sekunden gekippelt habe, im Internet geguckt, wie viel denn Fixierer und so weiter, bis mir dann ein gewisser Chris Marquardt sagte, das Mischungsverhältnis steht auf der Packung.
Stimmt.
War's dann auch vorbei.
Ich hab dir dann ein Produktbild von der Flasche geschickt und da steht halt fett drauf, wie man es mischen soll mit Wasser.
Naja,
vielleicht
hat halt
das
trotzdem
mal
funktioniert.
Genau, was genau. Man da tut.
Hat halt trotzdem funktioniert. Also so alles fertig irgendwie, gespült und alles fixiert und
so, Holgi.
Netzmittel. Und dann ich so, den Film rausgeholt und da war halt auch wirklich was drauf und ich mich total gefreut, ist mir der nasse Film runtergefallen.
Klatscht.
Genau. Und das kriegst du nie wieder ab. Ja, ich glaube, man kriegt das, was, wenn der feuchte, frische Film runterfällt und da Schmuddel drauf ist, ich glaube, das geht nie wieder weg.
Also man mag Filme eher in einer möglichst nicht so staubigen Umgebung
genau.
Trocknen,
genau.
Weil der ist nämlich von beiden Seiten mit Gelatine beschichtet.
Ja.
Da sind dann die Silberteilchen drin und so.
Das ist ganz schrecklich.
Und wenn da wer das kennt, ne, so ein feuchter Wackelpudding, wenn da was, das ist dran, das ist ja. Drin, das wächst quasi in die Schicht mit
das
rein.
Ist so ein eingewachsener Nagel.
Und der Dreck am Boden. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Fußboden aussieht.
Schlimm.
Ganz du hast schlimm. Also hinter einen panierten Film gehabt.
Genau, ja. Und dann habe ich am Scanner diese hier macht Dreck weg Funktion eingestellt.
Oh.
Und da war hinterher noch mehr Dreck drauf.
Ja.
Was ist denn das?
Also noch ein Thema, das wir ziemlich okay. vertiefen können. Die nächsten drei Folgen werden sich, glaube okay. ich, um diese Themen drehen.
Und dann, die Reise geht ja noch weiter, dann habe ich halt versucht, noch mehr wahllos voll zu knipsen, habe das nicht geschafft, also vor allen Dingen Rollfilm, weil die Rollfilmkameras, die ich habe, die sind halt, das sind alles Tageslichtkameras. Da kannst du halt, sobald irgendwie das anfängt zu dämmern, kriegst du damit keine sinnvollen Bilder mehr hin. Außer auf dem Stativ, aber mein Fernauslöser lässt sich nicht einschalten.
Moment, mit dem Film?
Mit dem Film?
Also wir haben schon Filme hier gepusht auf ISO 6400 ja. und mehr. Das geht schon.
Da müssen wir sowieso nochmal drüber reden, weil ich, wenn ich mir die Rezepte so angucke, da steht dann irgendwie so, was weiß ich, Agfa T-Max 100 in Rodinal 1:25 bei so und so viel genau. ISO. Aber woher,
also. Machen wir. Okay. Machen wir. Woher weiß der Film das, ne?
Woher weiß der Film das? Weil meine Agfa Klack, die hat dafür keinen Schalter. Ne?
So, okay. Machen wir.
Okay. Naja, jedenfalls hatte ich mir noch für 5 Euro, ich glaube 7,99 inklusive Versand bei eBay eine Agfa Klack geschossen, eine sehr schöne.
Die ist echt hübsch, ja.
Die ist super. Ist sogar noch der Trageriemen dran, der kleine.
Oh, da habe ich mit dem Kurator der Sammlung von Eastman, also das Kodak-Museum in Rochester in New York, mit dem habe ich gesprochen, der meinte dann, als er mir so ein paar alte Kameras gezeigt hat, aus dem Regal genommen hat, meinte er dann, die hält man übrigens unten. Das lernt man als Kurator in einem Museum gleich als erstes, dass man alte Kameras nie am Tragegriff hochhält.
Ja, natürlich nicht. Die fallen ja sofort runter. Ich meine, das Ding, das ist das Erste, was abreißt.
Natürlich. Ja, ja. Aber das muss man sich einfach merken. Ne? So alte Kameras, die Riemchen sind manchmal ein bisschen marode.
Hab dann jedenfalls mit der Klack fotografiert. Da passen ja jetzt nicht so viele. Ist ja aus Rollfilm 8 Bilder. Also der macht ja ein 6x9 negativ. Ja. Auch krass.
Das ist quasi ein Großformat.
Ja. Und hab dann, bin dann brav hingegangen, hab heute dann so einen alten Ektar kaputt gemacht, weil ist ja Farbe.
Boah, wie sich deine Werte gerade bekicken, das ist unglaublich.
Ja, hab jedenfalls
gesagt, cool. Hab
gedacht, okay, welchen Film opfer ich? Den Ektar, scheiß drauf, ist Farbe. Wird auseinandergerissen und zum ersten Mal begriffen, wie so ein Rollfilm aufgebaut ist, das ist ja wirklich albern.
Nö.
Hab dann schön brav Einspulen geübt mit offenem Auge, dann die ganze Scheiße in den Dunkelsack geräumt, den belichteten Film rausgeholt, alles rein und habe dann ernsthaft 20 Minuten gebraucht, also praktisch den gesamten Entwicklungsprozess, um diesen Scheißfilm im Dunkelsack einzuspulen. Ich habe den echt nicht über die Rampe gekriegt. Das war sowas von Elend.
Hattest und meine du Hände davor wurden, anderen entwickelt?
Meine Hände wurden immer feuchter. Ja? Ja. Und ich dachte so, oh Gott, Schweiß,
jetzt.
Säure. Ah!
du hast da eine Erfahrung gemacht, die manche machen. Wenn die Spule, auf die du den Film auffädelst, nicht 100% trocken ist. Ja. Also wenn die vom Tag vorher noch so leichte, in den Kanten und Ecken so ganz leichte Wasseranhaftungen noch hat.
Aha.
Was passiert dann mit der Gelatine auf dem trockenen Film?
Die
klebt.
Nee, aber das Problem hatte ich tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich hat mein Hautschweiß das dann gemacht.
Ja gut, dann passiert das Nächste. Es klappt nicht so ganz. Es kann auch manchmal dran liegen, dass der Film, der ist ja gerollt. Das heißt, der hat auch schon so eine Tendenz, gerollt zu bleiben.
Ja.
Das heißt, der krallt sich so ein bisschen in die Spule rein.
Furchtbar.
Und das kann natürlich auch zu Problemen machen. Und wenn es dann ein bisschen hakelt und du bist noch nicht so erfahren, dann kommt der Schweißausbruch und dann kriegt man feuchte Hände. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Ja. Im schlimmsten Fall nochmal rausziehen und nochmal versuchen.
Ja, habe ich ja. Also ich habe immer wieder zack und zack und zack. Und dann hast du, dann ist ja auf dieser Spule sind ja diese Einfädel, diese kleinen Rampen sozusagen.
Ja.
Und gegenüber... Genau gegenüber. Hast du zufällig so eine Spule da liegen?
Nee, aber ich.
Also genau gegenüber ist ja auch nochmal so eine Kante.
Ja.
So, was glaubst du? Und dann ist mir die Spule runtergefallen, dann habe ich die Spule verkehrt rum in der Hand gehabt und dachte so, Scheiße, das geht jetzt ja gar nicht mehr da rein. Weil das sind halt nur zwei Haken, aber keine Rampe. Also das ist alles ganz, ja. Naja, jedenfalls. Ist mir das dann gelungen, dann habe ich die Reuse in den Tank getan, habe mir ein Rezept ausgesucht hier bei Filmdev, was wir letztes Mal...
Filmdev.org.
Genau, Filmdev.org. Und zwar, also das waren T-Max 100. Was habe ich denn gemacht? Ich glaube 1:50 Rodinal. Nee, oder? Warte mal, 1:50 oder 1:25? Ne, 1:50 Rodinal. Und jetzt so ungefähr, also zwischen 12 und 14 Minuten. Ich habe vorher, vorher verkackt, diese schöne Develop-App mir einzustellen, weil die, kennst du die?
Die sagt,
da kannst halt sagen, so ja, die nächsten 12 Minuten alle 60 Sekunden für 20 Sekunden schütteln oder sowas.
Ja, das Develop ist ziemlich cool, da habe ich sogar mal mit dem Entwickler gesprochen. Ah. Der kann übrigens auch von filmdev.org Rezepte importieren.
Ah, cool, das ist cool.
Musst du allerdings, also hier unter dem Zahnrädchen und dann Import from Filmdev und dann brauchst du diese fünfstellige Rezeptnummer, die du dann
eingibst, das ist ja okay.
Und dann zieht er sich das mit allen Zeiten und so weiter.
Ah, super.
Das ist ganz cool gemacht. Der Typ ist nett, ja.
Ja, und dann habe ich das jetzt also alles gemacht und geschüttelt und fixiert und Netzmittel Verdünnung 1:400.
Nochmal eins zurück. Ja? Nochmal eins zurück. Wenn du sagst schütteln.
Ja, ich kippen.
Nicht schütteln.
Nee, ich mache dann so schäumen. Wirklich tock, einmal auf den Kopf, einmal runter. Ich habe ja schließlich auch dein Buch gelesen. Ja.
Ey.
Ja, aber das Problem ist, ich merke mir dann halt bestimmte Dinge einfach nicht und
klar.
Warum ich dir dann eben auch diese Nachricht geschickt habe. Wie lange muss ich ihn eigentlich fixieren? Nee, genau. Spülen. Wie lange muss ich ihn eigentlich spülen? Ja, naja. Ja, hat aber alles geklappt. Der Film hängt zum Trocknen drüben. Es sind auch, ich weiß nicht, ob alle was geworden sind. Man muss ja auch noch andersrum denken. Ich dachte jetzt, alles dunkel. Aber nee, ist ja hell.
Ist ja Licht drauf. Ist ja negativ.
Genau. Ja, müssen wir mal gucken, was draus wird. Also hinterher schon mal, also ja, jetzt trocknet der. Wie lange trocknet sowas? Stunde?
Ja.
Jetzt trocknet der, dann schmeiße ich mal auf den Scanner und dann gucken wir mal, was draus geworden ist.
Also nicht, wenn du ungeduldig bist, fett mit dem Föhn rangehen, das mögen die Filme nicht so.
Ah ja, gut zu wissen.
Ja, außerdem pustest du da Staub drauf, das ist auch nicht toll. Ja, du.
Ja.
Also hier kannst du schon mal ab und zu ein bisschen, also hier zumindest in meinem Studio hier kann schon mal staubig sein. Das muss man vorsichtig sein. Früher gab es da tatsächlich so Trockenschränke mit Filtern und Ventilator und so weiter. Oh, ja. Das gibt's heute quasi, also kann man sich bauen, aber das ist Mordsaufwand.
Ja, soweit. Also ein Kleinbild habe ich entwickelt, einen Rollfilm habe ich entwickelt und jetzt mal davon abgesehen, dass ich selbst irgendwie ein bisschen wirr und fahrig und so bin und das auch neu ist und sowas. Das ist ja im Prinzip, ist das ja fast idiotensicher.
Das ist wie Kuchen backen.
Ja. Ja.
Rezept und
ja, ein bisschen komplizierter, weil man halt im Dunkeln arbeiten muss, aber ja.
Du wirst auch mal noch einen Fehler machen und alles super, aber das ist, ja, man muss gar echt keine Angst vor haben.
Ja.
Das weißt du jetzt. Schön.
Und viel üben. Also das ist halt, ist dann schon, wenn du jetzt, also ich weiß nicht, ob ich, angenommen, wir würden jetzt irgendwie so einen Fotospaziergang oder irgendwas, irgendwie auf einer tollen Reise irgendwie was fotografieren. Ich weiß nicht, ob ich mich dann trauen würde, den Film, auf dem Bilder sind, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind, den selbst zu entwickeln. Soweit wäre ich noch nicht.
Mhm. Ja, das kommt.
Ja.
Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die auch viele andere machen, dass du, nachdem du mal so 10 Filme durch hast, dann entsteht so ein Vertrauen in dieses Medium.
Ja.
Und dann ist man da ziemlich tiefenentspannt plötzlich.
Was du eben sagtest, trockene Spule, das heißt, es empfiehlt sich einfach, viele Spulen zu Hause zu haben.
Ja, also wir haben auf jeden Fall, das war das Erste, was wir nach so einer Erfahrung uns dann zugelegt haben. Einfach nochmal eine extra Spule. Und was bei uns jetzt auch klassischerweise bereit liegt, wenn wir mehrere Filme entwickeln müssen hintereinander, ist ein Haarföhn. Du kannst die
trocken föhnen. Ach so, ja klar, das ist die Spule föhnen, ja klar.
Die föhnst du und dann ist gut. Das ist auch bei Workshops hier gut, wenn da viele Leute viel entwickeln müssen und dann die Spulen knapp werden. Dann ja, trocknest du die einfach.
Ja, und was das Allertollste daran ist, an dieser ganzen Sache, dieser Moment, wo du den Film, den entwickelten Film von der Spule nimmst und siehst, da ist was drauf.
Ja.
Es ist halt erstmal egal, was es ist, aber es ist was drauf. Du hast das.
Endlich mal wieder ein schönes Erfolgserlebnis, ne?
Ja, vor allen Dingen, du hast ja, das geht mit der Digitalen natürlich auch. Du machst ein Foto, sieht geil aus, hinterher hast du den Lightroom, machst noch schön, tralalala. Aber wenn du deinen Analogfilm fotografierst, ihn selbst entwickelst, du hast irgendwie, fühlt sich das an, als wäre das ein echter kreativer Prozess.
Loriot sagte, endlich mal was Eigenes.
Ja, genau. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, da ist halt kein japanischer Ingenieur, der das Bild macht oder genau. So. Ne? Das ist ein total irres Gefühl. Also hätte ich echt nicht gedacht. Also es ist, ja.
Ich merke, es ist gut.
Das, ja, mehr davon.
Ja, machen wir.
Ja, nee, vor allem ich.
auch beim Blick in die Kommentare auf die letzte Sendung, der Follow-up, ich möchte mal so ein paar Sachen da rauslesen.
Ja.
Also Tobi sagt, bitte nicht Ausrufezeichen. Schon nach der letzten Folge habe ich mir 2 Kameras gekauft. Wo soll das bloß enden? Und wie erkläre ich das meiner Freundin? Na egal, ich genieße jetzt das gute Wetter mit meiner Holger in Begleitung von Holgi und Chris.
Ja, schön, das macht, ne? Es macht halt Gas, ne? Und das Schlimme ist, dass, also ich habe hier mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Kameras liegen. Weil, guckst du auf eBay, ach ja, hier, was hatte ich jetzt hier? Vogtländer Vito 2. Weißt du, so eine kleine Klappbalken vorne dran.
Oh, wie hübsch.
Total schön.
Ein Klappfalter.
Ein Klappfalter. Der Balken ist dicht, die Zeiten laufen ordentlich. Das Einzige, was ist, ist, dass der Fokusring ein bisschen schwergängig ist. Ich vermute
das
Ding ist selten.
Verharztes Öl, ja.
Ich vermute also, der ist auch selten benutzt worden.
Mhm. Also passiert mit den Ölen im Laufe der Jahre einfach. Die werden älter und werden ein bisschen härter.
Traumhafter Zustand, 23 Euro.
Also man bekommt ein bisschen Gas, aber man kann sich's halt auch leisten.
Das ist das Geile. Du gibst halt so, denkst so, ja, jetzt lasse ich's krachen und gebe mal ein Hunderter aus und hinterher hast du 5 Kameras. Das ist halt super.
Du
Aquasilette, ja?
Oh, schön.
Aquasilette, ja, sieht okay aus. Also ja.
Ich finde auch diese Kameranamen, diese alten, so geil.
Die Objektivnamen vielmehr so. Anastigmat.
Ja, ja.
Aquasilette, 5 Euro. Was bist du denn da?
Du, ich habe letztes Jahr, wir machen ja mit Happy Shooting einmal im Jahr so einen Kloster-Workshop mit 20 bis 25 Leuten und da hab ich letztes Jahr auch gedacht, wir müssen mal was Analoges machen und damit das tatsächlich so, ich sag mal, damit da jeder mal so diese Erfahrung machen kann, musste ich natürlich auch für jeden eine Kamera mitbringen. Und dann haben wir gesagt, das sind Boxen.
Wo du die Boxen gekauft hast.
Und ich habe halt 25 Boxen gekauft auf eBay, nach und nach. Und ich habe für keine der, also ich, der Versand war immer das Teuerste.
Ja.
Immer deutlich
Boxen,
das Teuerste.
Boxen scheinen mir teurer geworden zu sein.
Oh, das kommt drauf an, welche. Ja. Es gibt verschiedene. Es gibt schon welche, die so ein bisschen seltener sind, aber die meisten kriegst du noch für unter 5 Euro.
Dann habe ich eine Olympus Pen EE. Das ist eine aus den 60er Jahren, eine Halbformat macht die. Die macht auf ein Kleinbild negativ, also ein halbes Hochkantbild.
Die ja, das ist die, wo du den Film nicht vollkriegst.
Das ist die, wo du den Film nicht vollkriegst, genau. Die scheint aber, da scheint irgendwie die Blende verharzt zu sein. Also die verändert sich nicht, die bleibt klein. Und das ist etwas doof. Und da habe ich jetzt aber noch eine gefunden. Habe ich mir einfach gekauft, weil stand sowieso defekt dabei, dann schraube ich die nämlich auseinander, die Defekte, um zu lernen, wie ich meine andere möglicherweise reparieren kann.
Schönes Uhrmacher-Schraubenzieher-Set und
ja,
so.
Gibt's ja für einen Zehner.
Und so eine Lupe vors Auge und gut.
Ja, es ist alles so herrlich. Ja, entschuldige, mach mal mit dem Follow-up weiter. Ich bin ein bisschen zu geflasht, um irgendwie ruhig zu bleiben.
Ja. Ich finde das gut. Was haben wir denn noch? Super Folge, sagt Maurice. Was kippen die bei der Labbox als Entwickler-Fixierer-Kombi rein? Würde sowas auch bei einer herkömmlichen Entwicklerdose Sinn machen? Die haben einen eigenen sogenannten One-Shot-Entwickler. Also One-Shot heißt, der entwickelt und fixiert.
Das ist aber praktisch. Das ist ja für solche Grobmotoriker wie mich ist das so ganz gut, ne?
Ja, das ist in irgendeiner Form ein Entwickler, der nicht, oder ein Fixierer, der nicht so schnell zugreift und das geht in irgendeiner Form. Es hat sich aber nie wirklich durchgesetzt, weil es, glaube ich, schwierig zu handhaben ist und die Ergebnisse, ich hab's noch nicht selber probiert, aber ich habe noch nie von Leuten gelesen, die gesagt haben, boah, geil, One-Shot, ab jetzt immer. Das heißt, aber die machen das natürlich, damit es total einfach ist. Dann hast du nämlich eine Flasche und die kippst du rein und dann kippst du wieder raus und Wasser hinterher und fertig.
Und wahrscheinlich haben sie den Entwickler selber entwickelt, also erfunden und vertreiben den exklusiv.
Ja, du bekommst auch anderswo One-Shot-Entwickler, aber das ist nicht das Übliche. Der Johannes hat noch ein Follow-up zum Thema Digitalisierung. Er sagt nämlich, bei Negativen nutzt er inzwischen den Kaiser-Dia-Duplikator.
Kaiser-Dia-Duplikator.
Mhm. Mit einer Canon 100D und dem billigen 50er von Canon erbringt das relativ gute Ergebnisse. Preis ca. 100 Euro und es ist alles dabei. Dann muss er das nur noch invertieren und so weiter. Der Dia-Duplikator ist quasi so ein Aufsatz für vorne auf die Kamera drauf.
Ah, ich sehe es. Das ist ja mal klasse.
Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob man da Filme durchschieben kann oder nur gerahmte Dias, da bin ich mir nicht sicher. Müsste aber eigentlich auch Film gehen.
Interessant, ja, es gibt zumindest, es scheint eine, was ist das, Kaiser Filmstreifenhalter.
Ah, okay.
Ja, scheint es einen Adapter zu geben.
So. Also es gibt so Lösungen, das könnte durchaus funktionieren. Ich habe es noch nicht selber getestet.
Ist ja witzig. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Im Grunde könnte man sowas auch fürs iPhone basteln aus schwarzer Pappe. Ne?
Ich glaube, da gibt's auch. Bin mir jetzt nicht sicher, aber das iPhone ist da super geeignet dafür natürlich, ja. Klar. Ralle schreibt, lustig, gerade wo ich die alte Leica Flex vom Schwiegervater in meiner verlassenen Schublade gefunden und mir ein paar Filme bestellt habe, kommt die passende Sendung. Der Christian schreibt, so eine Quicksnap würde mich noch reizen, aber der Rest kaum, besonders das Entwickeln nicht. Auch wenn ich weiß, dass mir was entgeht, hab schon für den Digitalkram zu wenig Zeit und bin mit meiner 100D glücklich und zufrieden. Ja, auch okay.
Ja. Mach halt, Quicksnap. Das ist ja schön, du kannst ja bei Rossmann einwerfen, die Dinge.
Richtig, da hast du ja keine
Arbeit. Da kannst du im Übrigen alles einwerfen, die machen auch Rollfilm.
Die machen Rollfilm, das wird im Labor dann halt von Hand gemacht, weil die dort keine Automaten dafür haben, dauert ein bisschen länger. Und ja,
kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ne?
Vermutlich, ja. Duca Pixel, danke für eine weitere unterhaltsame Folge. Als kleine Ergänzung zum Thema 110er Film, das ist ja der schmale in diesen schmalen Kassetten.
Kassettenfilm, ja, die kleinen, also Aqua, Ritsch, Ratsch, Klick.
Ne? Aber wirklich der kleine, nicht der große. Ne? Also es gibt den 35mm Kleinbild Kassettenfilm und den 110er, den es jetzt noch bei Lomography.com gibt und aus Japan und so. Aber das Entwickeln, das Problem war ja, da gibt's keine Spulen dafür.
Ah,
und er hat einen Link gepostet, da hat nämlich jemand ja so ein Rezept aufgeschrieben, wie man eine bestehende Patterson-Spule modden kann auf 110.
Oho, da muss ich ja nochmal in die Kommentare gucken, den habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, das ich schicke dir nachher die Links. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant, weil also ich denke, da muss man mit dem Dremel ran oder so und dann.
Dremel hat ja jeder. Ne?
Du. Krieg mal günstig heute. Clemens hat noch einen Tipp, ob sich ein Film in der frisch erworbenen Kamera befindet, kann man leichter herausfinden, indem man vorsichtig den Rückspulkurbel betätigt. Entweder diese lässt sich ewig leer durchdrehen oder man spürt nach ein paar Umdrehungen den Widerstand des sich enger wickelnden Filmstreifens. Ja, das geht je nach Kamera ganz gut. Speziell bei so diesen älteren.
Ja. Wo war ich? Genau. Ich habe dann in der, wie heißt sie hier, in dieser Olympus, in der kleinen Olympus EE, 16€ übrigens bezahlt für.
Moment, du weißt ja schon, dass du dir da gerade ins Knie schießt, weil wenn du jetzt sagst, Leute, dann sind die plötzlich alle von den
und jetzt zuhören. Ich habe die Sendung aber auch noch nicht veröffentlicht. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell eBay leer kaufen, dann sagst du mir Bescheid, okay, alles leer gekauft und dann veröffentliche ich die Sendung.
Okay.
Ja, sorry. Da war halt auch ein Film drin. Den habe ich auch bei Rossmann abgegeben und entwickeln lassen. Das ist ja schon ein bisschen gruselig, wenn man dann so in die Leben anderer Menschen reinguckt und sich fragt, warum ist diese eine Frau immer schlecht gelaunt auf allen Bildern?
Mhm.
Das ist echt ganz witzig.
Mhm. Ja, es gibt da ganze Szenen, die das, oder Szenen vielleicht nicht, aber es gibt Leute, die das tatsächlich ganz bewusst machen, auf Flohmärkte gehen, alte Kameras kaufen in der Hoffnung, dass da Filme drin sind.
Ja, warum auch nicht?
Das ist ein Hobby. Finde ich cool. Und der Kai schreibt noch, nachdem ich diese Printfolge gehört habe, war ich auch angefixt und beschloss, mir in den kommenden Tagen eine Kamera bei eBay zu organisieren. Genau, 2 Tage später hatte ich dann meine Familie zur nachträglichen Geburtstagsfeier zu Besuch. Als ich meinem 50€ Geldgeschenk erklärte, als ich bei einem mir davon eine analoge Kamera kaufen zu wollen, erklärte mir meine Oma, dass ich doch einfach die Kamera meines vor 11 Jahren verstorbenen Opas nehmen könnte. Ja. Die würde sowieso nur im Schrank liegen. Gestern war ich dann bei ihr und es stellte sich heraus, die Kamera war eine ernsthafte Untertreibung. Ich bin jetzt stolzer Besitzer 2 analoger SLR-Kameras, einer Olympus OM1 und OM2, einem 50-1.8 Olympus Suiko-Objektiv, einem 25-85 3,5 Zoom von Tokina, einem Haminex 80-200-3,5, das offenbar auch einen Makromodus hat und nicht besonders hochwertig zu sein scheint, einem manuellen Belichtungsmesser, ein Fotostativ, diverse Filter, externer Blitz, einen wirklich sehr hübschen, hochwertigen Fototasche aus Leder. Also, das ist übrigens tatsächlich, es ist tatsächlich wert, mal so bei der Oma oder der Großtante zu fragen, ob die vielleicht auf dem Dachboden noch eine alte Kamera rumliegt.
Ich zu meinem Vater, guck mal hier, ich habe mir eine Agfa Klack gekauft. Mein Vater, oh ja, hättest du was gesagt, von mir hättest du noch eine, wie heißt die? Warte mal, wie heißt die? Die hat auch so einen Klappfalter von Agfa.
Ja, gibt's viele.
Retina.
Ja.
Von mir hättest du eine Retina haben können, so sag doch was.
Ja, die liegen da teilweise echt auf den Dachböden rum und vergammeln. Genau. Also Fragen kostet nichts.
Das wäre, auf jeden Fall, würde ich mal fragen, ja.
So, das war der Follow-up. Ich habe das Gefühl, das Thema ist angekommen.
Ja, irgendwie schon. Ja, es ist halt so casual, weißt du, es kostet nicht viel. Also klar, wenn du jetzt anfängst, irgendwie dir dann hier selber entwickeln und so, also bis ich anfangen konnte, selbst zu entwickeln, hat es halt einen Hunderter gekostet. So,
ja, das geht ja noch.
Das geht, klar geht das noch, aber dann willst du einen Scanner, der hat halt auch 200 Euro gekostet. So, jetzt brauchte ich sowieso einen Scanner, dann sagst du halt, okay, kaufe ich mir einen Flachbettscanner und mach da eben so eine, wie heißt das, Durchlichteinheit im Deckel. Und dann kommt das schon irgendwie hin. Aber wenn du wirklich sagst, ich will nicht selbst entwickeln und mir reicht es gelegentlich mal einen Film bei Rossmann einzuwerfen, da bist du halt für ein paar Euro 50 dabei. Also weil diese, wie gesagt, ne, Aquasilette, 5 Euro, hier komm, Verschlusszeiten raten. Warte mal. Achtung.
Das war höchstens eine Viertel. Das
25.
Ein 25. Okay.
kostet halt ein Fünfer, der Film da rein, ja mein Gott, was kostet denn, also bei Foto Impex kostet der Eigenmarke Schwarz-Weiß-Film 3,50 Euro.
Ist es ein echter Schwarz-Weiß-Film?
Wie jetzt?
Ja gut, es gibt die Schwarz-Weiß-Filme, die du jetzt zu Hause entwickelst und es gibt die Schwarz-Weiß-Filme, die eigentlich Farbfilme sind und die du mit C41 entwickelst.
SW Analogfilm, ich guck gerade auf die Packung.
Steht da irgendwo C41?
Nee, ist kein C41. Nee.
Dann ist es schon echter Schwarz-Weiß-Film.
Schwarz-Weiß. Ja, gut. Ich guck gerade mal hier. Atomal, Rodinal, ja. So, ja, nee, ist ein echter Schwarz-Weiß. Kostet 3,50. Farbfilme kriegst du halt auch für, weiß ich nicht, 10 Stück 50 Euro oder sowas hinterhergeworfen. Mhm. Und im Grunde halten die ja auch relativ lang. Also du hast halt einen schnellen Spaß. Und vor allen Dingen nach wie vor, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, du weißt halt eigentlich gar nicht mehr, was du fotografiert hast.
Ja, die Überraschung.
Genau, herrlich. So. Mhm. Du wolltest mir erklären, woher der Film weiß, wie viel DIN er hat. Wenn wir schon mal alt sind, dann. Nein, woher weiß der Film, dass er ein 100 ISO-Film ist? Oder dass er mit 400 ISO fotografiert wurde, obwohl dann.
Der weiß das natürlich nicht. Also Film ist erstmal ja ein analoges Medium. Das heißt, der geht eh mit den Sachen in fließenden Übergängen um und nicht irgendwie in diskreten Stufen, so wie das Digitale das tut. Und der Film hat eine sogenannte Nennempfindlichkeit.
Ja.
Das ist die auf der Packung steht. Also bei dieser Empfindlichkeit, ob das jetzt ISO 100, 400 oder sonst was ist, hat der Film in der Regel seinen größten Dynamikumfang. Mhm. Oder ist am Praxis, das stimmt nicht, ist am praxistauglichsten. Das heißt, wenn da 100 draufsteht und du stellst an deiner Kamera beim Belichtungsmesser 100 ein, dann hat der Film, dann kann der besonders viel.
Ja.
So weit, so gut. Dafür sind dann auch die Rezepte optimiert. Also du hast ja auch festgestellt, dass man innen auf den Filmpackungen, auf den Pappschachteln auch dann teilweise Anleitungen hat, welche Entwickler mit welchen Zeiten da gut funktionieren.
Also ja, sag mal, Zwischenfrage, stand das früher auch schon da drin?
Ja, ja.
Und ich habe es ignoriert. Naja gut, wenn man nicht selbst entwickelt, guckt man halt nicht rein. Ne? Ja.
Genau, das Selbstentwickeln ist ja auch, hat sich auch verändert. Ich habe früher meine Schwarz-Weiß-Filme auch in den Fotoladen gebracht und die haben das für mich entwickelt, auch nach Anweisung. Also ich habe dann gesagt, den bitte pushen.
Ja.
Den habe ich mit 1600 entwickelt. Also
das haben wir auch gemacht, aber nicht verstanden, was wir da tun.
Ich auch nicht damals. Ich auch nicht, glaub's mir. Also was ist jetzt dieses, wir gehen eigentlich schon in diesen Push und Pull. Du kannst dem Film einfach mehr oder weniger Licht geben, als auf der Packung steht.
Ja.
Also wenn du jetzt einen ISO 400 Film, sagen wir mal, du hast so einen ganz klassischen Ilford HP 5 Plus.
Mhm.
Das ist ein Film, den es schon immer gibt.
Ja.
Und den es auch heute noch gibt. Und der hat ISO 400, steht auf der Packung. Und jetzt sagst du, nee, ich stelle mein Belichtungsmesser auf ISO 1600.
Aha.
Das heißt, ich gehe einfach ran und gebe dem Film jetzt weniger Licht. Also 400, eine Blendenstufe weniger Licht wäre auf ISO 800, zwei Blendenstufen ISO 1600. Also ich gebe ihm zwei Blendenstufen weniger Licht, als er eigentlich bräuchte. Das ist ein Viertel vom Licht.
Ja.
Das heißt, der Film hat jetzt einfach weniger Licht gesehen und jetzt kannst du den, wenn du den ganz normal entwickeln würdest, so wie das ISO 400 Rezept
so wie es in der Pappe steht,
sozusagen. Genau, so wie es in der Pappe steht, dann wäre der zu dunkel. Und jetzt kannst du ihn aber pushen. Pushen heißt, du entwickelst ihn anders. Das heißt, du entwickelst ihn, gibt es verschiedene Stellschrauben, also möglicherweise mit einer höheren Konzentration des Entwicklers, ja, damit der einfach kräftiger arbeitet. Oder du entwickelst länger und du gibst also dem Entwickler länger Zeit, auf den Film einzuwirken.
Das heißt, je weniger Licht der Film gekriegt hat, desto, ich sag mal, intensiver muss der Entwicklungsprozess stattfinden.
Kann man so sagen, dass die dritte Stellschraube wäre noch die Temperatur. Also mit höherer Temperatur passiert natürlich auch mehr.
Ja, klar. Aber ja. Was das meine ich mit intensiv? Ja, genau, intensiv. Also ja, länger oder stärker konzentriert, mehr Zeit oder mehr Temperatur. Also einfach mehr Energie sozusagen.
Genau, das sind, okay, das sind die drei Stellschrauben, die du hast. Okay. Jetzt darf man aber bitte nicht davon ausgehen, dass das irgendwie dann alles linear wäre. Das heißt, dass der Film dann einfach genauso aussieht wie ein 400er Film. Sondern da passiert natürlich was mit dem Film. Der wird nämlich, wenn du ihn pushst, härtere, stärkere Kontraste bekommen.
Ja.
Du erhöhst die Kontraste damit. Das heißt, es ist, weil ansonsten könnte man ja gleich ISO 1600 draufschreiben und alles wäre toll. Nein, man bezahlt das durch eine Ansteilung, nennt man das, der Kontraste.
Ja.
Und das kannst du natürlich beliebig weit treiben, also oder fast beliebig weit treiben. Also wir haben tatsächlich so ein 400er Film, Kodak TriX war das, haben wir auch schon mal auf ISO 6400 entwickelt. Also wenn man das mal umrechnet, das ist also 400, 800, 1600, 3200, das sind vier Blendenstufen.
Ja.
Das heißt, also es ist ein Hälfte, Viertel, Achtel, ein Sechzehntel des Lichts.
Wie bekommst du das denn in den Griff, dass der dass er zu viel Kontrast hat? Oder willst du auch diesen vielen Kontrast haben?
Den kannst du dann einfach nicht wirklich umgehen. Also okay. Der Kontrast ist erstmal dann quasi, ja, ist dann da drin. Und das waren aber Bilder, die bei Nacht gemacht wurden. Und dann waren das plötzlich sehr, also kontrastreiche Bilder können ja geil aussehen.
Ja.
Und dann waren das halt irgendwelche Leuchtreklamen, die vor unglaublich tiefen Schwärzen im Hintergrund dann standen und so. Das waren dann schon eher stilisierte Bilder, aber die sind cool gekommen. Also die haben geil ausgesehen.
Ja.
Und das kriegst du mit so einem Push hin. Das kannst du aber natürlich auch bei, also das muss jetzt nicht für Nachtaufnahmen sein. Früher war das eher so dieses, oh, ich habe nicht genug Licht, ich muss höher belichten. Heute ist das für mich eher eine bewusste Entscheidung. Ich will hier richtig knackige Kontraste haben, den pushe ich jetzt mal.
Ja.
Und das geht so. Das geht übrigens auch mit normal belichtetem Film. Also du kannst auch durch eine längere Entwicklung bei einem nach Schachtelaufdruck belichteten Film kannst du auch länger entwickeln und damit auch die Kontraste ein bisschen ansteilen, das geht auch.
Was ich nicht verstehe an dem Film, den ich hier liegen habe, beziehungsweise gerade in der Kamera habe, der heißt Schwarz-Weiß-Film ISO 100 und hinten in der Entwicklungspappe steht Rodinal 1:50, 10 Minuten bei EL 80. Was heißt das?
Also, ja, das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, das bedeutet, dass man, wenn man ihn mit ISO 80 belichten würde, würde das besonders.
Aber warum passen. Schreiben die da nicht rein, wie es würde, wenn man ihn mit ISO 100 belichtet?
Ich weiß es nicht.
Interessanterweise steht es auch nur bei Rodinal mit 80, bei allen anderen steht es mit, komisch.
Weiß ich jetzt nicht.
Naja, genau. Egal.
Aber das ist also der Push, wo du quasi dem Film weniger Licht gibst. Und jetzt gibt es aber noch die andere Richtung, den sogenannten Pull. Da gibst du dem Film einfach mehr Licht, als er eigentlich braucht.
Was ja oft genug vorkommt, wenn du den falschen Film dabei hast. Also das ist ja so.
Wenn deine 50 Jahre alte Kamera einfach nicht mehr als genau. Ein 500stel kann, dann.
Ja, wenn du Glück hast, kann es ein 500stel.
Ja.
Das oder du hast halt einfach ein ISO 400 drin und es ist strahlend blauer Sonnenschein oder strahlend blauer Himmel und das ist halt im Zweifelsfall echt zu viel. Kann. Je nachdem, was du vorhast.
Kann sein. Dafür kann man übrigens auch ND-Filter verwenden.
Ah, aber den muss man ja davor schrauben. Den muss man ja als Hardware dabei haben sogar.
Richtig.
Ja.
Also der Pull ist jetzt ein Mittel, was im Prinzip genau die umgekehrte Geschichte macht. Also stell dir vor, du hast einen Film, der ISO 400 braucht. Du gibst ihm aber Licht, als ob es ein ISO 100 Film wäre.
Ja.
Also in dem Fall wären das zwei Blendenstufen mehr Licht. Und das heißt, viermal so viel Licht. Das heißt, du badest den Film in Licht
ja.
Und änderst hinterher die Entwicklung. dafür. Also das heißt, du entwickelst dann entsprechend kürzer, weniger Temperatur, wobei da gibt es eine Untergrenze, unter der passiert quasi gar nichts mehr. Also da sind die 20 Grad, die man so üblicherweise verwendet, sind schon ganz sinnvoll.
Gibt es, was ich viel interessanter fände, wäre noch die Frage, gibt es eine Obergrenze? Also ist es schlimm, wenn mein Wasser 22 Grad statt 20 Grad hat?
Nee, also ich habe so eine Daumenregel und die sagt, so alles im Bereich plus minus 10% wirst du eh nicht merken.
Ja, okay.
Also Temperatur, Zeit, also deshalb, man muss da, wenn da jetzt 10 Minuten steht und du machst 11 Minuten, dann ja, wird sich das nicht groß auswirken. Nur beim Pull kannst du unter Umständen in Bereiche kommen, die halt so kurz sind, da haben wir dann plötzlich nur noch 3 Minuten. Und ob du 3 oder 4 Minuten machst, das ist halt ein größerer Unterschied.
Aha.
Und jetzt hast du plötzlich dann du hast dann am Ende als Resultat einen Film, der in enorm breite Kontraste hat, also der, den du quasi nicht falsch belichten kannst. Also wir haben mal ein Experiment gemacht bei so einem gepulten Film. Also wenn du nochmal zurück zum Push, wenn du ganz steile Kontraste hast,
ja,
dann ist ja eine Fehlbelichtung schon, wirkt sich drastisch aus.
Klar.
Ne? Steile Kontraste heißt, du machst ein bisschen dunkler, säuft alles in Schwarz ab, machst ein bisschen heller, dann hast du überall Überbelichtungen. Ja. Und wenn der Kontrast jetzt aber flacher wird, dann ist plus minus 1-2 Blendenstufen scheißegal.
Stimmt.
Passiert nichts.
Ist also ein bisschen, ist dann insgesamt alles ein bisschen weicher, so David Hamilton-mäßig vielleicht.
Richtig.
Aber ja. Hm.
Also das, was man heute so Schwarz-Weiß-Feinart-Fotografie nennt, mit ganz viel Grautönen und ganz sanften Übergängen, das ist oft ein Pull. Da wird der Film quasi ein bisschen gestreckt, in die Breite gestreckt, was den Kontrast angeht.
Mhm.
Und wir haben ein Experiment gemacht mit einem Film, den wir um 4 Blendenstufen gepullt haben. Also ein Schwarz-Weiß-Film, wo wir das gleiche Foto 10-mal gemacht haben. Angefangen mit einer 1/15 Sekunde bis zu einer paar Tausendstel Sekunde. Und über alle diese Bilder waren immer noch in den sowohl in den hellen als auch in den dunklen Bereichen Details zu sehen.
Schick.
Ja, ist möglich. Man muss da allerdings dann tatsächlich präziser arbeiten, weil die Zeiten kurz werden. Und das geht auch nicht mit jedem Entwickler und mit jedem Film gut. Also da muss man eine gute Kombi finden.
Und man muss vor allen Dingen Zeit haben, das alles mal durchzuspielen. Das ist ja. Aber gut, wenn es dein Hobby ist, dann hast du die Zeit.
Ich glaube, was wir...
Und es ist ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, das kostet ja eigentlich gar nicht so viel Zeit, wenn du es vernünftig vorbereitest. Also wenn du jetzt nicht irgendwie in 3 Zimmern deine Einzelteile zusammensuchen musst, wie gewisse Menschen in dieser Sendung, dann ist das ja, im Grunde ist das Ding ja in einer halben Stunde geritzt.
Vor allem wenn du jetzt deine Standardentwicklungsdose, die du bei so einem Starter-Set mitbekommst, da kannst du ja schon, wenn du dir noch eine zweite Spule dazu organisierst, 2 Filme gleichzeitig machen.
Es sind sogar 2 Spulen dabei beim Starter-Set.
Das heißt, ein Film dauert irgendwie eine Viertelstunde, 2 Filme dauern halt auch eine Viertelstunde.
Ja.
Und du kriegst mit entsprechend größeren Dosen, also wir haben hier teilweise Dosen, da kannst du, ich glaube, 10 Filme gleichzeitig entwickeln, dann wartest du halt mal noch eine Woche oder zwei und machst dann einfach mal eine größere Geschichte und dann ist auch gut.
Könnte man sogar sich mit seinen Freunden zusammentun und sagen, hier, Samstag wird entwickelt.
Genau.
Spaß doch noch Rudinal.
Ja. Analog zur Krypto-Party machen wir jetzt eine Develop-Party.
Das Ding muss anders heißen, warte mal.
Punch-Party.
Punch-Party? Ich finde, Rudinal ist eigentlich schon so.
Da bist du aber gleich markengebunden.
Stimmt, ja, ist Mist. Aber Rudinal Cowboys oder so ähnlich klingt ganz cool.
Hier, ab in die Kommentare, los.
Ja, genau. Wie heißt die Party, die wir nicht machen?
Vorschläge. Ich glaube, was wir tun müssen, ist jetzt einfach mal ganz kurz erklären, wie das überhaupt geht mit dem Film entwickeln.
Ja, das wäre vielleicht ganz doof.
Das ist so basic und ich glaube, wir setzen einfach jetzt bei manchen schon so viel voraus, dass wir das vielleicht mal kurz durchspielen müssen. Film entwickeln. Also was braucht man? Du weißt das jetzt.
Was braucht man?
Einen Film, der belichtet ist?
Ja, okay, einen belichteten Film. Du brauchst ein Behältnis, in dem ein lichtdichtes Behältnis, in dem du diesen Film mit Entwickler übergießen kannst.
Das ist diese Entwicklerdose.
Genau, die Entwicklerdose.
Mit Spule drin.
Mit Spule. Die Spule brauchst du, um den Film in einer Weise aufzuspannen oder aufzuwickeln, dass er nicht aneinander, wie nennt man das, dass er nicht aufeinander liegt. Also
dass die einzelnen Windungen und dann getrennt sind, dass da Flüssigkeit dazwischen kommt.
Genau. Das brauchst du ja, die Spule, die Dose, einen dunklen Raum, einen wirklich dunklen Raum, also nicht Vorhang zu, sondern schwarz.
Oder ein Dunkelsack.
Oder ein Dunkelsack. Genau. Dunkler Raum ist, glaube ich, wenn man es hat, glaube ich, angenehmer zum Arbeiten.
Nein.
Nein?
Nein, ist es nicht. Ich sag dir auch warum. Also dunkler Raum ist günstiger, weil da musst du nichts kaufen. Ja. Aber erstmal musst du ja natürlich einen dunklen Raum finden. Und da darf auch nicht irgendwie die Kühltruhe noch ihr grünes Lämpchen anhaben oder so. Dann hast du ein Problem. Also tatsächlich erstmal Raum finden, wo du, wenn du dich da reinsetzt und nach einer Viertelstunde siehst du noch nichts, dann ist gut.
Ja.
Weil klar. Wenig Licht kann da schon echt Probleme machen. Nee, das Problem ist, im Dunkelsack, da hast du eine begrenzte Fläche, auf der du arbeitest. Mhm. Das heißt aber auch, es kann dir nichts entkommen. Wenn du jetzt in einem dunklen Raum sitzt und dir so eine Rollfilmrolle wegrollt,
ja.
Viel Spaß beim Finden. Was ich schon auf Knien unter Tischen im Dunkeln rumgetastet habe. Im Dunkelsack organisiere ich mich tatsächlich hier. Links kommt die Dose hin, rechts kommt der Film hin, in die Mitte kommt die Zange und die Schere und dann weiß ich, was wo ist und dann geht das gut.
Ja.
Und dann beim Einfädeln des Filmes sollte dann möglichst der Partner oder die Partnerin ein Foto von dir machen, während du dir die Zunge abbeißt.
Sowieso, das ist das sogenannte, habe ich mit Heisterkamp entwickelt, das sogenannte Dunkelsackgesicht.
Das kommt von uns, aber
also, das kommt von euch. Okay, ich dachte, ich hätte das mit der Zunge erfunden. Schade. Ach,
das Dunkelsackgesicht ist
super.
Ein Klassiker.
Das ist echt super, weil vor allen Dingen, man macht das halt wirklich. Ich saß hier auch vorhin und habe genau dieses Gesicht, was dieses
und die Zunge rauf.
Die Zunge rauf und hoch und runter und irgendwann denkst du dir so, warum habe ich eigentlich die Schultern so verkrampft? Ja. Ach, schade.
Gut.
Na gut, ich dachte, ich hätte mal endlich mal einen eigenen Witz erfunden.
Na gut. Jetzt haben wir den Film in der Dose.
Ja.
Das ist also soweit alles lichtdicht, egal ob das jetzt im dunklen Raum war oder in einem Dunkelsack. Also das Ding kommt rein. Übrigens ganz wichtig, aus eigener Erfahrung gelernt, auch im Buch drin, die Mittelsäule.
Ja.
Du hast ja diese Spule, die steckt auf einer Säule.
Ja.
Diese Säule ist absolut notwendig.
Ja.
Wenn die nicht drin ist, ist die Dose nicht lichtdicht.
Verstehe, weil die mit dem trichterförmigen Einsatz oben abschließt, ne?
Genau. Es kommen dann interessante Ergebnisse dabei raus, aber nicht die, die du willst.
Okay.
Gut. Also das ist eigene Erfahrung, ganz schlimme Erfahrung. Also Film ist da drin, ist lichtdicht und jetzt kommen die Flüssigkeiten.
Jo.
Und zwar haben wir zwei Flüssigkeiten. Wir reden von Schwarz-Weiß-Film, den Entwickler und den Fixierer. Mhm. Und wir haben noch eine dritte Flüssigkeit.
Das Netzmittel.
Leitungswasser.
Ah, ich dachte, das Netzmittel.
Ja, das Netzmittel ist überbewertet, aber okay.
Okay.
Kommen wir noch dazu. Also Wasser. Wasser ist erstmal die Grundlage für alles und auch für den Entwickler und den Fixierer. Die werden nämlich verdünnt. Die kommen in der Regel als sogenannte One-Shot-Lösung. Das heißt, das ist ein Konzentrat und das wird dann nach einem Rezept verdünnt. Das heißt, da steht dann auf dem Rezept drauf, bleiben wir mal bei Rodinal, Rodinal 1:25.
Jo.
Dann hast du Rodinal und dann hast du so eine kleine Mensur, das ist so ein Messbecherchen aus der Chemie.
Kommt übrigens damit, bei diesem Set auch mit, es ist wirklich alles dabei. Ja.
Und
ohne,
dann,
dass ich jetzt Werbung mache, Entschuldigung.
und es gibt auch noch andere, die das verkaufen. Dann mischst du das quasi an. Mhm. Jetzt steht bei einem Rezept auch noch eine Temperatur dabei. Es ist sinnvoll, das Wasser, also je nach Wasserhahn kannst du das oft nicht so präzise einstellen, was da rauskommt. Oder der Wasserdruck ändert sich oder draußen ist Winter und dann ist das Wasser kälter und so weiter. Wir machen das immer so, dass wir das in so einen Bottich tun. Das ist einfach aus dem Haushaltswarenladen so ein Messbecher. Da kommt dann halt das Wasser rein und wird so lange temperiert, bis es dann ungefähr die 20 Grad hat. Plus minus ein Grad ist kein Problem. So, jetzt mischst du quasi mit diesem Wasser den Entwickler an, in dem Mischungsverhältnis, und zwar auf die Menge, die du brauchst. Das steht unten auf der Dose drauf. Da steht, für welchen Film du wie viel Milliliter brauchst.
Kann man nicht eigentlich immer einen halben Liter nehmen, der Einfachheit halber?
Wenn die Dose das braucht oder will, dann ja.
Naja, bei mir steht irgendwie für 35 Millimeter irgendwie 380 Milliliter.
Kannst einen halben Liter nehmen, du verschwendest dann halt immer so ein bisschen Entwickler dabei.
Ja, das ist klar, okay.
Mehr ist kein Problem. Weniger ist ein Problem, wenn der Film nur zur Hälfte im Entwickler steht, dann hast du nachher einen der Länge nach halb entwickelten Film.
Sieht aber bestimmt auch ganz fesch aus.
Sieht ganz fesch aus, aber nicht so gewünscht. Also du hast den jetzt angerührt, den Entwickler. Das ist am besten zu tun in einer Flasche, die auch mitkommt, glaube ich, bei dem Set, oder? Da kommt eine schwarze, eine weiße Flasche mit?
Nee, kommt nicht mit. Dann also nicht. Im okay. Set ist tatsächlich nur die Chemie.
Okay.
Chemie, Thermometer, dann die Mensur, die Dose und zwei Spulen waren drin.
Genau. Okay, also noch zwei so günstige Entwicklerflaschen sind auch sinnvoll.
Ja, an der so Stelle. Ein Liter Plaste-Dinger habe ich mir da gekauft, so braune, lichtdichte.
Genau. Ja. Wichtig, wenn man da was aus dem Haushaltswarenbereich nimmt, natürlich immer irgendwie beschriften und nicht für nichts anderes verwenden. Das ist das eine.
Warum habe ich welche genommen in der Farbe, wo ich im Leben keine Lebensmittel reintun würde?
Und das zweite ist kein PVC. PVC-Flaschen werden von Entwickler zersetzt mit der Zeit. PE, Polyethylen. Moment. Das ist das Material, aus dem zum Beispiel auch so destilliertes Wasserflaschen sind oder so.
Ja, aber Moment mal, Entwickler zersetzt, heißt das, ich hebe meinen Entwickler auf? Benutze ich den mehrfach?
Kommt drauf an.
Okay.
Es gibt Entwickler, die das können, die werden dann so aufgefrischt mit noch ein bisschen frischem Zeug dazu. In der Regel ist der Entwickler aber One-Shot heutzutage. Okay. Das heißt, du misst dir den vor dem Filmentwickeln frisch an. So, dann ist das mal die eine Sache, die du anmischst. Die andere Sache, die du auch anmischst, aber das irgendwie auf Vorrat tun kannst, ist der Fixierer.
Ja.
Der wird wiederverwendet.
Wie oft?
Bis er nicht mehr fixiert.
Woran erkenne ich das?
Indem du den Film aus der Dose ziehst und der ist milchig. Das ist nicht schlimm, weil dann kann man ihn einfach, erstens mal ist der dann schon anfixiert und dann hat er auch kein Lichtproblem mehr.
Ja.
Und zweitens mal kannst du ihn dann einfach wieder reintun und weiter fixieren und einfach länger fixieren. Der Fixierer ist nicht von einer Sekunde auf die andere tot, sondern okay. Der wird halt immer schwächer und dann merkst du irgendwann, oh, jetzt reichen aber die 3 Minuten nicht mehr, jetzt muss ich plötzlich 6 Minuten und wenn du da mal bei 10 Minuten bist, dann sagst du, ja, jetzt ist mal wieder Zeit für eine frische Fuhre. Du kannst aber relativ viele Filme drin entwickeln.
Okay, ja, das war gut zu wissen. Ja.
Gut, also das sind die zwei Flüssigkeiten, die du hast. Dann das Leitungswasser, beziehungsweise da würde ich auch tatsächlich mir so ein Bottich nehmen und das in der richtigen Temperatur reintun. So, und jetzt?
Macht das denn was, wenn ich, also mein Leitungswasser dürfte so, ich weiß es gar nicht, das hat so um die 14 Grad oder so ungefähr, kommt
das
gerade
raus? Nee,
das
ist schon zu kalt.
Ist zu kalt.
Das ist schon zu kalt.
Also selbst zum Spülen hinterher, ich mache den ja nur sauber damit.
Ja, also du hast den Film, also der Film hat ja vom Aufbau her, hat der einen Plastikträger,
ja.
Irgendeinen Kunststoff, einen durchsichtigen und auf dem ist dann drauf gegossen in der Fabrik dünne Schichten oder mehrere aufeinander dünne Schichten von Gelatine, die dann unterschiedliche Sachen enthält, unter anderem eben auch das lichtempfindliche Silber.
Ja.
Und das ist natürlich, wird natürlich von Temperatur beeinflusst. Also es zieht sich zusammen und dehnt sich aus und das nicht unbedingt gleich wie der Film, der drunter, also wie der Filmträger, der drunter sitzt. Das musst du dir vorstellen wie so ein Bimetallstreifen. Der biegt sich ja auch, wenn du ihn wärmer oder kälter machst, weil sich eins von den zwei Metallen, die da aufeinander kleben, einfach mehr ausdehnt als das andere.
Ja.
Und das wirst du beim Trocknen des Filmes am Schluss sehen, wenn die Gelatineschicht trocknet, dann wird der Film sich schon mal rollen und komisch aufwellen und dann irgendwann, je nach Film, hängt er dann glatt, mehr oder weniger glatt an der Leine.
Mhm.
Und es gibt so ein Phänomen, wenn du tatsächlich den Film stark unterschiedlich warmen Flüssigkeiten aussetzt, dann kannst du mal googeln nach Runzelkorn.
Runzelkorn?
Runzelkorn. Das klingt so ein bisschen wie so eine Märchenfigur.
Nee, ich finde, das klingt wie irgendwas Neues aus dem Bioladen. Das ist das neue Runzelkornbrot da.
Genau. Also die Wikipedia hat sogar einen Eintrag dazu und sagt, das ist ein Fehler, der beim Entwickeln auftreten kann durch zu große Temperaturunterschiede zwischen einzelnen Bädern.
Das sieht aber ziemlich geil aus. Wenn man es drauf anlegt.
Wenn man es drauf anlegt, ist das schon, kann man das durchaus machen. Also es gibt auch Fotografen, die sagen, oh geil, ich werf meine Bilder zum Wässern in Eiswasser.
Ja.
Kann man tun, will man aber vielleicht am Anfang nicht
unbedingt. Nee, ich bin ja schon froh, wenn scharfe Bilder rauskommen, die ich irgendwie herzeigen kann.
Ja. Gut. Also deshalb, die ganzen Temperaturen versuchen wir immer so ungefähr gleich zu halten. Du hast aber zwischen den einzelnen Schritten genug Zeit, dir einfach einen neuen Bottich Wasser noch einzutemperieren.
Eben, also es ist ja ratzfatz gemacht.
So, und jetzt kommen die unterschiedlichen Schritte. Jetzt kann man tatsächlich entwickeln. Und zwar ist es meistens sinnvoll, den Film erstmal vorzuwässern. Das heißt, bevor du den Entwickler reinkippst, kippst du erstmal Wasser rein. damit weichst du so ein bisschen die Gelatine auf. Außerdem hat der Film, also Schwarz-Weiß-Filme, eine sogenannte, wie heißen die jetzt, so eine antireflektive Schicht, Anti-Halation Layer. Oh Gott, wie heißt denn das auf Deutsch nochmal?
Weiß nicht.
Anti-Halation, Lichthofschutzschicht, genau, das ist der offizielle.
Lichthofschutzschicht.
Das Licht, was vorne auf den Film fällt, das reflektiert sich ja hinten am Film möglicherweise wieder. Und das macht dann Lichthöfe, also so Auren um helle Lichter zum Beispiel. Hast du dann plötzlich so Lichter, die einfach weiter strahlen, als sie müssten. Und diese Lichthofschutzschicht, sag das Thema bitte schnell.
Lichthofschutzschicht, okay.
Gut, die besteht quasi aus Farbstoffen, die das Licht absorbieren und nicht mehr zurückschicken. Und die wird da auch rausgespült. Also die Vorwässerung, und da reden wir von einer Minute, ne? Wasser auf Temperatur, eine Minute rein, ein bisschen schwenken, stehen lassen, gut, und nach einer Minute wegkippen.
Okay.
In den Ausguss dann. Die ist dann auch meistens bunt. Da kommt dann entweder so ein Grün oder ein Blau oder ein sonstigen Zwischenton irgendwie raus. Also nicht wundern, das ist dann unter anderem diese Lichthofschutzschicht, die da rausgewaschen wird. So, jetzt ist der Film fertig und dann kommt der Entwickler rein. Den hast du vorher abgemessen, temperiert, verdünnt richtig. Und jetzt kommt der Entwickler rein, eben auch in der richtigen Menge. Kippst du einfach zügig ein und dann machst den Deckel drauf auf die Dose und jetzt bewegst du die Dose ungefähr eine halbe Minute.
Schütteln.
Schütteln, bis es
schäumt. Also ich drehe sie wirklich um. Also ich habe sie in der Hand und drehe sie um. So.
Ja. Kaluk, da gibt es verschiedene Philosophien. Du kannst sie invertieren. Also sprich tatsächlich einfach rumdrehen, wieder zurückdrehen, wieder rumdrehen, wieder zurückdrehen. Wir machen hier eher so, wir schwenken es einfach so ein bisschen aus dem Handgelenk. Es ist einfach wichtig, dass der Entwickler jetzt schön stetig um den Film rumgespült wird. Wenn man es umkippt. Das Problem beim Umkippen möglicherweise ist, dass die Spule auf der Mittelsäule hochrutscht.
Ah ja.
Und dann der Film nicht mehr ganz im Entwickler steht zwischendurch. deshalb sollte man auch nach dieser halben Minute dann die Entwicklerdose so zwei, dreimal auf dem Tisch aufstoßen unten, damit alles, was da drin ist, nach unten sackt wieder.
Ja.
Und damit eventuell irgendwelche Luftblasen, die jetzt am Film hängen, was natürlich beim Invertieren auch passiert, damit die gelöst werden. Das also so zwei, dreimal tock, 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 und dann lässt man die Dose stehen. Und ab dann macht man diese Bewegung alle Minute. Und zwar für 5 bis 10 Sekunden. Also ein, zweimal invertieren, reicht schon, aufstoßen wieder. Also nicht du, sondern die Dose. Und dann, weiß ja nicht, ob du trinkst du ein Bier dazu?
Genau. Herr Klein entwickelt wieder.
Ja, und dann steht die Dose da und dann ist gut. Das ist so die Standardentwicklung.
Ja. Naja, okay. Wir müssen noch fixieren. Jetzt schütten wir
Moment. Jetzt schütten wir den Entwickler weg. Also diese Mischung, diese Verdünnung, die sollte nicht in den Ausguss. Da gibt's wasserrechtliche Vorschriften.
Ah ja.
Filmchemie darf hier in Deutschland nicht in den Ausguss. In Kanada und USA, glaube ich, darf sie das.
Aha.
Das hat dann mit Kläranlagen zu tun. Ist beim Fixierer gleich noch viel wichtiger, da kommen wir gleich dazu. Also du hast das Ding und was wir hier machen ist, wir haben hier immer so einen 5-Liter-Kanister, wo vorher destilliertes Wasser drin war. Dieser 5-Liter-Kanister wird ausgekippt in ein anderes Gefäß und das ist dann unser Abfallkanister.
Ja.
Da steht dann auch groß drauf, Photochemie Abfälle. Und in diesen Kanister kommt Entwickler rein und auch aufgebrauchter Fixierer.
Ah, ich hatte irgendwo mal gehört, dass Fixierer in den Ausguss dürfte.
Nein.
Ah ja.
Nein, kommen wir auch gleich dazu, warum. Also du sammelst das und dann gibst es beim nächsten Schadstoffmobil oder an der nächsten Wertstoffsammelhofstelle ab.
Jo.
Und so ein 5-Liter-Kanister kriegst du da auch los. Sind manchmal ein bisschen pinzig, ne, so sag ich, wieso müssen sie annehmen? Haushaltsübliche Mengen, 5 Liter, hier.
Ah, okay, gut zu wissen.
Aber ich hatte bisher noch kein Problem.
Ja, mein Gott, und das ist ja, ich meine, ich mache ja mit Sicherheit auch nicht so viel wie du. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich gar nicht mit 5 Litern ankommen, sondern vermutlich eher mal so alle zwei Monate mal mit einem Liter oder so. Keine Ahnung.
Wie auch immer. Du kriegst das auf jeden Fall los.
Halber Liter Entwickler ist nicht wenig. Mhm.
Ja, ja, nein. Übrigens, ja, zum Thema Film und Verdünnung anmischen. Das macht man mit Leitungswasser, nicht mit destilliertem Wasser.
Mhm. Warum?
Und zwar der Entwickler hat unter anderem Enthärter drin. Das ist das gleiche Zeug, was bei dir im Waschmittel drin ist.
Ah. Weil
die unterschiedlichen Härten des Wassers über die Republik auch teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen führen würden. Und deshalb ist da ein Enthärter drin, der das Wasser quasi so einnordet. Und es ist wohl so, ich habe das jetzt persönlich noch nicht wirklich erfahren, aber es wird gesagt, dass diese Enthärter, die drinstecken, möglicherweise das Entwicklungsergebnis beeinflussen.
Ja.
Und wenn du Leitungswasser nimmst, dann wird der Enthärter eben irgendwie weggebraucht.
Okay.
So ungefähr. Das ist so die Begründung dafür.
Mhm. Plausibel.
Jetzt hast du also deinen Film entwickelt nach der abgelaufenen Zeit. Hier hast du eine kleine App, die macht jetzt piep piep oder klingel klingel. Und jetzt schüttest du also deinen Entwickler weg. Den tust du jetzt in deinen Abfallkanister quasi. Einen kleinen Trichter. Das ist übrigens auch so ein Zubehör, was bei uns immer dazugehört, ein Trichter. Und jetzt könntest du theoretisch gleich den Fixierer reinkippen. Der wird aber dann relativ schnell aufgebraucht, weil er erstmal gegen den ganzen Entwickler kämpfen muss, der dann noch so drin rumlungert. Ja. So. Deshalb wird zwischengewässert. Es gibt auch noch so die Philosophie, dass man jetzt ein Stoppbad benutzen müsste, dass man also zwischendurch mit so einem säurehaltigen Stoppbad irgendwie die Entwicklung unterbrechen müsste. Erachte ich nicht für notwendig. Mhm. Das heißt, du nimmst jetzt wieder aus deinem vorbereiteten Bottich einfach Wasser, kippst das da rein, schwenkst das ein paar Mal durch und schüttest das jetzt tatsächlich in den Ausguss. Das darf in den Ausguss, Spülmengen dürfen in den Ausguss.
Verstehe. Das heißt, ich muss einfach nur meinen halben Liter Entwickler mit 80 Liter Wasser verdünnen und schon habe ich eine Spülmenge und darf den in den Ausguss schütten. Das ist doch völlig absurd.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, aber das ist doch total absurd. Mach ich einfach die Badewanne voll Wasser, schütte da meine Reste rein und lass dann einmal ab.
Wenn du den Entwickler rausgeschüttet hast, hast du ja nur noch so ein paar Tropfen Entwickler drin. Ja. Das ist nicht wirklich viel. Ich gebe dir gleich eine richtig gute Begründung, warum das nicht gut ist. Jetzt hast du also zwischengewässert. Das Zwischenwässern, wie gesagt, eine halbe Minute oder so reicht. Mhm. Damit ist zumindest mal sind die schlimmsten Anhaftungen von Entwickler weg. Und jetzt kommt der Fixierer rein. Wieder die gleiche Menge, wieder das gleiche Prozedere. Erstmal bewegen, hinstellen, jede Minute ein bisschen bewegen. Und ich sag mal, ein ordentlicher, frischer Fixierer hat nach 3 bis 5 Minuten den Film auch tatsächlich fixiert.
Ah, ich habe jetzt 10 Minuten drin gehabt.
Ist nicht schlimm. Okay. Ich habe von einer Bekannten gehört, die hat der Geschichte erzählt, dass ihr Sohn die irgendwie auch Film entwickelt hat und dann hat er Xbox gespielt und die Mutter kam immer wieder rein und sagte, ja, willst du jetzt nicht mal deinen Film aus dem Fixierer nehmen? Ja, ja, mach ich nachher. Und dann hat er es vergessen und am nächsten Tag hat er ihn rausgezogen und der Film war komplett blank.
Ah ja.
Also der frisst dann schon, ne? Aber ich sag mal, ob das jetzt 5 oder 10 Minuten sind, macht keinen Unterschied. Okay. Also, dann hast du ihn fixiert.
Ja.
Und fixieren spült aus dem Entwickler jetzt, spült aus dem Film das nicht entwickelte Silber raus. Also was passiert? Du hast einen belichteten Film. Wenn du jetzt Entwickler reinmachst, dann schwärzen sich die Stellen, die Licht gesehen haben.
Ja.
Also wenn du einen Film belichtest, dann bekommen ja manche Stellen des Filmes Licht zu sehen. Mhm. Und da wird dann also ein sogenanntes latentes Bild erzeugt. Das siehst du nicht, das ist da halt drauf.
Mhm.
Da sind halt die Silberkörnchen. Wobei, nein, man sieht's, das stimmt nicht, man sieht's. Also kannst du tatsächlich sehen, nur nicht lange, weil wenn Licht drauf kommt, ist alles belichtet.
Ja.
Aber okay, du hast also dieses latente Bild und dann wird durch den Entwickler werden quasi die Silberkörnchen schwarz, die da Licht gesehen haben und die anderen eben nicht. Und jetzt kommt der Fixierer und der spült jetzt alles nicht geschwärzte Silber aus dem Film.
Ah.
Macht den also klar, erklärt ihn.
Was macht dann der Entwickler?
Der Entwickler macht das belichtete Silber schwarz.
Ach so, der Entwickler macht das belichtete Silber schwarz, der Fixierer
macht das nicht belichtete Silber weg.
Okay, kapiert. Okay.
Was dann übrig bleibt, ist ein Bild, was da, wo Licht hingefallen ist, schwarz ist und da, wo kein Licht hingefallen ist, hell ist.
Ja.
Und jetzt, warum du den Fixierer nicht in den Ausguss schütten darfst? weil da Silber drin ist. Und zwar je nach Film nicht wenig.
Oh, und Silber ist antibakteriell.
Und was glaubst du, was in unseren Kläranlagen die ganze schwere Arbeit macht?
Bakterien.
Und wenn du da jetzt Silber reinschüttest, dann finden die Leute, die diese Kläranlagen betreiben, das nicht schön, wenn ihnen da plötzlich irgendwie Bakterien wegsterben.
Ja. Guter.
Das ist also schon durchaus sinnvoll. Ja. Ob das jetzt von den Mengen, die man heute macht, sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber ich sag mal lieber nicht.
Ja, eben. Und ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Dorf ist, aber hier in der Stadt, irgendwo komme ich immer bei der BSR vorbei und kann, wie heißt das Zeug? Ja, kann so einen Kanister abgeben.
Genau.
Gibst du den eigentlich ab oder schüttet man den irgendwo rein?
Nee, den gibst du ab.
Okay.
Also das wollen die so, da haben die irgendwo eine Ecke, wo man das Zeug hinstellt und dann hier hinstellen auf den Tisch und gut ist. So, jetzt hast du ihn fixiert. Und wenn der fixiert ist, auch schon nach ein paar Sekunden fixieren, ist der eigentlich schon nicht mehr lichtempfindlich.
Aha.
Das heißt, du könntest eigentlich, wenn du willst, auf Sicht fixieren. Du könntest also die Dose nach einer Minute aufmachen und dann gucken, wie weit schon fixiert ist. Ist aber nicht wirklich sinnvoll. Also es ist vom Prozedere einfacher, es in der Dose zu lassen und dann einfach zu gucken. Wenn du jetzt den Film rausziehst und dein Fixierer macht langsam schlapp, dann ist der Film milchig.
Ja.
Hast du so helle Schlieren drauf. In dem Fall kannst du dann einfach wieder in die Dose packen und nochmal fixieren. Und selbst wenn dir das nach 5 Jahren auffällt, kannst du einfach nochmal fixieren.
Ach.
Ist nicht wirklich schlimm.
Das ist ja praktisch.
Ja, habe ich noch nie gemacht, weil ich habe das immer mir gleich angeguckt und dann gesehen, oh nee, da muss nochmal. Aber stell dir vor, du hast keinen Fixierer da und das reicht halt nicht ganz. Mhm. Aber das Zeug muss auf jeden Fall raus. Ne? Was da drin ist, muss raus, ansonsten wird der dir nachdunkeln und irgendwie komische Farben, wird er irgendwie gilben und so weiter.
Das heißt, ich muss ihn hinterher richtig gut ausspülen.
Den Fixierer musst du hinterher rausspülen, genau. Das ist jetzt wieder Wasser.
Ja.
Also wir haben immer abwechselnd erstmal Wasser, dann Entwickler, dann Wasser, dann Fixierer und am Schluss nochmal Wasser.
Mhm.
Also Wasser ist quasi das, was alles zusammenhält in dem Prozess. Und das ist dann die Schlusswässerung. Nach der Fixierung kommt die Schlusswässerung und diese Schlusswässerung nimmt dann eben den Fixierer oder spült den Fixierer aus dem, oder eigentlich diffundiert sie den Fixierer aus der Gelatineschicht raus, damit der dann auf die Zeit nichts mehr anrichtet.
Aha.
Und das Schlusswässern, da wirst du, wenn du in die Online-Foren gehst, wirst du tiefe religiöse Diskussionen finden, wie man das jetzt richtig machen
muss. Ist ja immer so.
Überhaupt. Genau. Da kannst du nämlich dir zum Beispiel von Jobo die Wässerungskaskade kaufen. Das ist dann ein...
Was?
Ja, das ist dann ein Schlauch, den man an den Wasserhahn stülpt und auf der anderen Seite in die Dose oben reinsteckt und dann lässt man das Wasser 10 Minuten laufen und das...
Ah, und drückt es dann ja alles raus.
Durchgespült. Dann gibt's die beliebte Ilford-Methode. Die Ilford-Methode ist irgendwann, glaube ich, weiß nicht, in den 80ern oder so, von Ilford mal propagiert worden. Das ist irgendwie Wasser in die Dose, 10-mal invertieren, also 10-mal kippen, ausschütten, Wasser in die Dose 20-mal kippen, ausschütten, Wasser in die Dose 30-mal kippen und ausschütten.
10-mal Makumba anrufen und
Ich hab immer diese Ilford-Entwickler mit, also die Ilford-Wässerungsmethode immer davon gehört, gelesen und war dann so neugierig, dass ich tatsächlich dann über einen Bekannten mal in die inneren Hallen, in die tiefen Hallen von Ilford vordringen konnte und da jemand gefunden habe, der mir das erklären konnte.
Aha. Die
Ilford-Methode ist nicht so, damit...
Ist eine Verarschung und während die Leute das machen, sitzen die Ilford-Ingenieure da und feixen.
Nein, nicht. Ist es okay. Nicht. Die Ilford-Methode ist eine Methode, deren Zweck es ist, mit möglichst wenig Wasser richtig zu spülen.
Ah, ja,
das ist eine Wassersparmethode, weil du nur 3-mal die Dose füllst damit. Stell dir vor, du hast so eine Kaskade und da läuft ständig das Wasser und da 10 Minuten Wasser laufen lassen, ist sicher mehr als 3-mal die Dose füllen. So. Was ich dabei auch erfahren habe, ist, dass die Ilford tatsächlich Experimente gemacht hat zum Thema, wie viel Fixierer darf denn noch im Film verbleiben, damit, ohne dass da was passiert. Also da geht's um Archivfestigkeit, um Langzeitfestigkeit und so weiter. Da ist also so irgendwelche Thiosulfate drin, die dann quasi weggespült werden. Und der meinte, und das ist ein Ingenieur von Ilford, also wenn das jemand weiß, dann der. Aha. Der meinte, interessanterweise haben sie herausgefunden, dass nicht, dass wenn man alles entfernt, dass das auch nicht für die Archivfestigkeit sinnvoll ist, sondern dass noch ein klein wenig drin verbleiben sollte.
Ach was.
Ich habe jetzt aber keine Möglichkeit, das zu messen oder zu verifizieren. Ja. Die Methode, die für mich am besten funktioniert, und da habe ich mich wieder schlau gemacht bei einem Chemiker, ist die folgende. Du nimmst die Dose, du füllst, also nach dem Fixieren, du kippst deinen Fixierer wieder zurück in seine Flasche und kippst dann Wasser rein, wie bei der Zwischenwässerung, kippst das ein paar Mal hin und her, schwenkst das ein bisschen, kippst es aus, machst das vielleicht zweimal, dass dann die Anhaftungen alle weg sind. Aha. Und jetzt öffnest du die Dose und nimmst diese Spule raus mit dem Film und legst die einfach in einen Bottich Wasser.
Kann ich die nicht einfach unter fließendes Wasser halten?
Es braucht halt eine gewisse Zeit, bis das Zeug rausdiffundiert ist.
Ah, okay.
Das geht halt, weil du musst dir vorstellen, du hast jetzt, stell dir einen Wackelpudding vor.
Ja.
Und bis da die grüne Farbe raus ist, dauert es eine Weile.
Stimmt, ja.
Das kannst du unter Wasser halten, aber das muss ja erstmal nach innen vordringen und das irgendwie rauslösen. Mhm. Und da hat mir dann mal ein Chemiker vorgerechnet, wie das mit der Partikeldiffusion und so weiter ist. Und
was kennst du für Leute?
Ja. Und es ist tatsächlich, das ist da wohl tatsächlich so, dass wenn du dann nachher, nachdem du die Anhaftung weggemacht hast, das Ding in so ein Bottichwasser, also das ist wieder, ne, das ist so ein Küchengefäß für einen Liter oder 2 Liter Wasser abmessen.
Ja.
Da einfach reinlegst. Ne? Nimm nicht die Kuchenschüssel bitte, ne? Nicht mit Nahrung mischen. Okay. Da sind so, auf den Packungen sind so kleine Bilder mit toten Fischen drauf und so.
Ja, ja.
Also das ist, würde ich nicht zu mir nehmen wollen. Das ist auf jeden Fall dann, es reicht da, so eine Spule 10 Minuten reinzulegen. Da Aha. passiert genügend, von selber genügend Diffusion und genügend Austausch, damit du hinterher eine Konzentration hast, die so niedrig ist, dass es kein Problem mehr ist. Ja. Also das ist unsere Methode, die benutzen wir seit immer. Und alle Filme sind noch super.
Okay, und dann hänge ich ihn auf.
Und dann, jetzt könntest du an dieser Stelle noch Netzmittel machen. Genau. Netzmittel ist eigentlich sowas wie Spüli, also Tenside. Ich wollte gerade sagen,
das ist so eine Seifenlauge einfach nur, ne?
So. Das sind, ja, nur wenn du Spüli nimmst, dann hast du auch noch so handpflegende Stoffe drin, ja. Und Zeug, so rückfettende, das willst du nicht auf dem Film haben, also nimm kein Spüli. Was macht das Netzmittel? Es sorgt einfach dafür, dass das Wasser schneller abfließt. Genauso wie es das ja auch beim Geschirr tut. Und es sorgt dafür, dass damit der Film einfach schneller trocknet.
Mhm.
Und das hilft dann unter anderem möglicherweise dabei, zum Beispiel vor Kalkflecken zu bewahren. Weil du hast natürlich jetzt Wasser und je nachdem, wo du wohnst, hat das einen gewissen Kalkanteil.
Ja.
Und der könnte eventuell hinterher auf dem Film Flecken hinterlassen. Da hast du dann so schöne weiße Flecken auf dem Film. Allerdings, jetzt kommt das Aber. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass manche Filme sich nicht mit manchen Netzmitteln vertragen.
Oh, hast du mal eine Liste gemacht oder so?
Nein, habe ich nicht. Okay. Hab ich nicht. Wir haben es ein paar Mal erlebt, dass wir dann tatsächlich hinterher noch mehr Flecken auf dem Film hatten. Die haben wir dann wegbekommen durch neues Wässern. Wir haben mittlerweile ist unsere Methode in der Regel, dass wir am Schluss, nachdem die Schlusswässerung durch ist, den Film nochmal für eine Minute oder so in destilliertes Wasser legen.
Ah, okay.
Das destillierte Wasser, also das, was du für dein Bügeleisen kaufst. Für dein Bügeleisen, genau. Das, was der 5-Liter-Kanister ist, den du mittlerweile als Abfallkanister verwendest. Das, was da vorher drin war, eben nicht wegkippen, sondern aufbewahren. Und da reinlegen und dann, da ist auch kein Kalk drin.
Aha.
Und dann trocknet der Film an der Leine schön vor sich hin und gut ist. Das hat für uns funktioniert.
Okay.
Das muss jetzt nicht für jeden funktionieren. Wenn jemand seine Methode hat, die für ihn funktioniert, weitermachen.
Super. Okay.
Ist klar. So.
Ja.
Beim Trocknen übrigens, ja. Ne, jetzt jedes Stäubchen, das durch die Luft fliegt und sagt, oh, da ist ein Film, ich hafte mich mal an.
Genau.
Ich schmiege mich in deine Gelatine, in deine weiche, klebrige Gelatine. Das hat man dann hinterher beim Scannen als schwarzen Fleck auf dem Bild.
Ja.
Oder als weißen Fleck, wenn man es invertiert, weil negativ. So ein, zwei Tipps, die da helfen können. Also erstmal eine staubfreie Umgebung erzeugen. Das geht ganz einfach, wenn man zum Beispiel in der Dusche einfach 2-3 Minuten das kalte Wasser laufen lässt. Also eine Duschbrause kalt, ein paar Minuten laufen lassen, das wäscht die Luft.
Ach.
Und dann hängst du nachher den Film da neben rein und machst die Tür wieder zu.
Ah, okay.
Das, und zwar kalt, weil wenn heiß, dann Dampf und
ja, klar,
blöd.
Ja.
Ne? Aber das funktioniert wohl recht gut.
Aha.
Außerdem einfach, man sollte sich dann halt quasi schon mal mental darauf vorbereiten, dass man hinterher beim Scannen ja so ein bisschen Zeit braucht, um das dann, man nennt das Ausflecken.
Ausflecken. Ne?
Das Bild auszuflecken. Also sprich dann mit dem Clone Brush hier klick, 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 so noch ein paar Stäubchen weg.
Ach so, okay.
Früher haben das die Profis tatsächlich mit einem Film, direkt auf dem Film gemacht, mit einer Lupe und ganz feinen Dachshaarpinseln. Also teilweise so Pinsel mit so ein, zwei Härchen Breite.
Ja.
Und Eiweißlasuren in verschiedenen Grautönen.
Guter Gott.
Mhm.
Ist ja kein Wunder, dass das mal ein Ausbildungsberuf war, ne?
Da kann man sich, also Moni hat tatsächlich hier noch so ein Set, weil sie das früher mal in der Agentur, wo sie gearbeitet hat, machen musste.
Ja.
Die hat so ein Set von diesen Eiweißlasuren hier noch rumstehen. Ich weiß nicht, ob die, glaube, die sind nicht mehr gut. Das hat eher nostalgische Gründe, aber das gibt's tatsächlich. Ja.
So, und jetzt fangen wir an zu scannen. Womit machen wir das idealerweise? Also, weil ich bin ehrlich gesagt mit meinem Flachbettscanner nicht wirklich zufrieden.
Es gibt ganz unterschiedliche Methoden. Also du hast ja gesagt, du hast dir diesen Epson V600 geholt.
Genau.
Das ist so der so ein klassischer Einsteigerscanner. Wenn du mit dem scannst, und zwar, ich sag mal, ab Mittelformat aufwärts, ist der klasse.
Aha.
Haben wir hier auch lange in Benutzung gehabt. Für Kleinbild liefert er ein bisschen wenig Auflösung. Also da hast du tatsächlich, ja, also ich sag mal so, bei diesen Flachbettscannern, die dann übrigens eine Durchlichteinheit brauchen, also so eine Rückleuchte oben im Deckel drin, da hast du immer schön auf der Packung so ganz große Zahlen stehen, so 7200 DPI.
Ja, aber kriegst du damit nicht.
Kriegst du aber nicht hin. Das ist so die theoretische Auflösung, die die Scanzeile kann, aber dazwischen sind eben noch Spiegel und Optik und was weiß ich alles und die machen das.
Ja, ich glaube, ich kann, was kann ich denn? Ich glaube, maximal 4800 oder sowas kriege ich da irgendwie.
Ja, aber selbst da ist es hochgerechnet. Also du kannst realistisch irgendwie 2500 und dann ist es 2500 DPI oder 2000 DPI und dann ist gut. Mhm. Und das rechnet sich dann bei so einem kleinen Bild in irgendwas um 5 Megapixel um. Wenn du das jetzt als digital mal rechnen möchtest. Das reicht oft schon aus, aber ist halt nicht wirklich viel. Beim Mittelformat hast du schon mehr Fläche.
Aha.
Und dann ist das schon deutlich sinnvoller. Und wenn wir jetzt hier mit Großformat kommen, 4x5 Zoll, da kriegst du dann mal deine 300 Megapixel aus so einem Bild locker raus.
Ja.
Also das ist, aber das ist, glaube ich, für viele noch ein ganz weites Thema. Ja, aber Flachbettscanner ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt noch so andere Scannerchen, die man sich kaufen kann, die eigentlich eine Kamera drin haben. Die kriegst auch günstig, so für 35 mm Format, so für ein Huni oder sowas.
Oh.
Da sind dann aber auch nur so 5 Megapixel Kameras drin und eine komische Durchlichteinheit und die haben meistens so einen Knopf und dann machen die alles automatisch und das ist
nicht ach so, so sind toll. Das diese ich glaube sowas habe ich schon mal gesehen irgendwo bei Amazon auch
ja
habe so ich noch Rollei, Rollei oder so nee.
Ja,
die sehen aus wie so ein Ständer eher,
genau,
ne? Also nicht wie so ein liegendes Ding, ja, genau,
die stehen so kleine Teile der mit so manchmal mit Display und so weiter. Das ist dann okay, wenn Tante Lieschen ihre alten Dias noch irgendwie
digital retten will. Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie so ein Dia-Projektor für Hand. Also sowas hatte mein Vater früher.
So ein Dia-Betrachter.
Dia-Betrachter, genau, das war's.
Mhm. Ja, so die funktionieren auch so ähnlich, nur dass da halt, wo dein Auge ist, eine Kamera sitzt.
Ja.
Wahrscheinlich sind das sogar alte Dia-Betrachter, die wir gebaut haben.
Genau.
Die sind nicht mehr verkauft
konnten. Wo sie alte Android-Telefone eingebaut haben.
Wahrscheinlich. Und nee, aber da habe ich noch keinen gefunden, der wirklich was taugen würde.
Ja.
Man möge mich eines anderen belehren.
Ja, auf jeden Fall.
Also, dann hast du natürlich die Möglichkeit, ne, der Kaiser-Dia-Betrachter, Dia-Duplikator,
ja,
den wir vorhin ja schon erwähnt haben. Also die Möglichkeit, einfach abzufotografieren. Und das ist heute eigentlich keine schlechte Möglichkeit. Du hast eine Kamera. Viele haben ja eh so eine spiegellose oder Spiegelreflex zu Hause. Wenn du dann 50 mm Objektiv hast, dann kannst du mit einem kleinen Zwischenring das Ding zum Makro umbauen. Und dann kannst du dir deine Negative abfotografieren. Alles, was du dafür brauchst, ist irgendwie ein Stativ für die Kamera und ein bisschen Lego und dann bastelst du dir so eine kleine Filmbühne und machst dahinter noch ein weißes Stück Papier und das kannst du noch anblitzen, damit es schön hell ist oder anleuchten irgendwie.
Mhm.
Und schon hast du deine Möglichkeit, deine Dias deine Negative abzufotografieren. Und sag mal, ob ich jetzt hier im Flachbettscanner mir meine 5 Megapixel da rauskitzel oder ob ich hinterher mit der digitalen Spiegelreflex mir meine 25 Megapixel rauskitzel, das ist schon ein Unterschied.
Ja.
Ja,
ja, das stimmt.
Das machen mittlerweile viele. Das ist auch schnell, aber ich sag mal so, der Dia-Duplikator, der macht das im Prinzip, ist das im Prinzip das gleiche, nur in der Kiste drin. Ich weiß nicht, ob der noch eine Optik drin hat, aber ich kenne viele, die das tatsächlich so tun. Und da hast du auch relativ schnell dann deine Filme durch.
Ich sehe gerade so einen Dia-Duplikator, gibt's von Polaroid sogar für 30 Euro.
Also wär mal sicher wert, das auszuprobieren für den Preis sowieso. Ja, aber so ein Flachbettscanner ist trotzdem natürlich immer noch eine schöne Methode, auch bei den etwas geringeren Auflösungen. Und wir machen das, also unsere Mittelformate laufen bei uns über den Scanner und fertig.
Aha.
Wobei und fertig ist falsch, weil
das stimmt, das du hast ist ja viel vorhin, Arbeit hinterher,
ja. Ja, du hast ja vorhin gesagt, ne, diese macht Dreck weg Funktion, die das noch alles viel schlimmer gemacht hat. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Diese Scanner, die haben so diverse Automatismen drin. Und diese Automatismen, die sind oft kontraproduktiv für das, was du willst.
Ja.
Also was zum Beispiel, was du möchtest, du hast jetzt, ich sag mal, du hast den Kodak Tri-X genommen. Der Film ist ein Klassiker und hat ein analoges Korn, was einfach geil aussieht.
Ja.
Das ist ein Ding, was dieser Film tut und was er super tut und man hasst es oder man liebt es. Ich liebe es. Das Korn vom Tri-X, das ist klasse. Und jetzt hast du da in dem Scanner eine Funktion, die ist, glaube ich, sogar standardmäßig angehakt, wo drin steht degrain. Also macht das Korn weg.
Das ist ja scheiße.
Und was macht der dann? Der macht halt irgendwie so eine Glättung drüber, die nicht schön aussieht. Also das ist so eine Sache, die wird hier sofort abgeschaltet. Dann gibt's noch so Entstaubungsfunktionen. Die gibt's wieder in verschiedenen Varianten. Also entstauben kannst du durch Glätten. Also auch da versucht er dann irgendwie so Hell- und Dunkelunterschiede in kleinen Bereichen zu finden, findet aber dann teilweise auch das Korn und macht das auch weg. Oder es gibt die Infrarot-Version. Da wird tatsächlich noch mal ein Scan gemacht. Also ein Scan mit Licht, mit sichtbarem Licht und dann noch mal ein Scan mit Infrarotlicht. Und über den siehst du dann ganz besonders gut diese Staubkörner.
Ja.
Und dann nimmt die Software und invertiert das und subtrahiert das eine vom anderen. Irgendwie rechnet sie dadurch halt sehr effektiv Staub weg. Dummerweise funktioniert das wirklich nur gut bei Farbfilmen und nicht bei Schwarz-Weiß-Filmen. Das hat jetzt wieder mit der Oberflächenstruktur vom Film zu tun.
Okay, aber das ist doch schon mal beruhigend.
Das heißt, die Funktion ist eigentlich auch für die Katz.
Ja.
Also ausschalten. Dann gibt es so eine hier Nachschärfung und so Zeug, wo dann künstlich nochmal Kontraste angestaltet werden an den Kanten, an den Kontrastkanten im Film. Nicht schön, auch weg. Also wenn ich hier so Scan-Software sehe, dann ist eigentlich der erste Schritt diese hier super Zusatzfunktionen überall die Häkchen wegmachen.
Was mich ja an dieser Epson-Scan-Software, die da mitgeliefert wurde, also abgesehen davon, dass die aussieht, als wäre es eine 16-Bit-Software. Also sieht halt aus, als hätten die das seit Windows 3.11 nicht mehr überarbeitet. Ich habe da irgendwie meinen Filmstreifen drin, da sind 5 Negative drin. Ich will alle 5 Negative scannen. Glaubst du, das Ding würde die 5 Negative scannen? Ich muss jedes Mal, wenn er fertig ist, muss ich kurz die Maus bewegen, damit es weitergeht. Das macht mich fertig. Also ich muss daneben sitzen, das ist doch nicht normal.
Nee, das ist auch nicht normal. Wobei im Batch-Scannen, also sprich mehrere tatsächlich so am Stück durchlassen, mache ich eigentlich fast nicht, weil irgendwie jedes Bild dann schon ein bisschen Sorgfalt bekommt. Zum Beispiel den Kontrastumfang beim Scannen, den stelle ich pro Bild ein.
Ach.
Das heißt, du hast ja der Scanner macht ja im Prinzip auch eine Belichtung.
Ja.
Der hat eine Belichtungsautomatik. Das heißt, der versucht so den oberen und den unteren Wert zu finden, den hellsten, dunkelsten Teil und versucht dann seinen Scan so einzustellen, dass die komplette Kontrastumfang auch tatsächlich eingefangen wird. Das tut er aber oft nicht ganz toll und überschießt ein bisschen und hast du plötzlich in einem Film, der super belichtet war, Überbelichtungen drin im Scan. nicht toll.
Das heißt, du machst das dann auch in diesem Profi-Modus und nicht einfach nur erweiterter.
Ja, ja, okay. Das ist dann der Modus, der alles macht. Und
dann sollte ich das mal einschalten, ja.
Guck mal an der richtigen Stelle nach.
Ja.
In diesem Werk mit den Papierseiten, dass das genau beschrieben. Wir haben's tatsächlich, also der Prozess ist folgendermaßen. Der Film ist entwickelt, der Film hängt an der Leine, der Film ist getrocknet. Oft werde ich an der Stelle dann auch den Film gleich mal zerschneiden und in seine Hüllen tun. Da gibt's dann so zum Beispiel sogenannte Pergaminhüllen dafür. Das ist so ein papierartiges Material, damit der dann auch noch ein bisschen atmen kann. Damit er dir nicht irgendwie wegschimmelt, wenn es feucht wird oder so. Und dann in dem Moment schaue ich mir dann auch schon mal die Bilder an, also die Negative an. Und das mit ein bisschen Übung kannst du tatsächlich das Negativ lesen. Du kannst tatsächlich gucken, ist das okay, ist das von der Belichtung gut, wie ist denn da die Bildaufteilung und so weiter. Ah. Man kann das tatsächlich sehen lernen. Und in dem Moment wird mir schon relativ klar, dieses Bild werde ich scannen, das Bild werde ich scannen, da brauche ich gar nicht erst bei dem. Und dann kommt halt von so einem, ich sag mal, so Mittelformatfilm, der irgendwie 8 Bilder hat, sag ich mal, werden halt 4 Bilder gescannt. Die anderen, die beachte ich dann erstmal gar nicht mehr. Das heißt, ich habe dann diese 4 Bilder, an denen ich arbeite, und da gehe ich jetzt pro Bild her und stelle zum Beispiel das Histogramm ein. Also stell die Breite des Histogramms ein, stell ein, welche Korrekturen ich will, nämlich keine, stell ein, dass das mit 16-Bit Graustufen gescannt wird und nicht mit 8-Bit. Stell ein, welche Auflösung ich will. Also hier der 600er, ich sag mal so 2300 dpi ist noch gut.
Mhm.
Alles drüber ist völlig für die Katz. Machst du nur, dauert dann bloß 4-mal so lang, aber bringt dir nichts. Und dann wird das gescannt und dann landet das bei mir in Lightroom und wird dann da weiterverarbeitet.
Ja, muss auch. Also unverarbeitet kriegst du es nicht hin. Ja. Mhm.
Aber so diese, ich sag mal, ich habe hier 72 Bilder gemacht, Halbformat, dann viel Glück, mal überhaupt einen Scanner zu finden, der noch Halbformat automatisch irgendwie findet. Weil du hast bei der Software tatsächlich 2 Modi. Du hast den einen Modus, wo er einfach sagt, okay, ich nehme den Rahmen, der da ist, und ich weiß, wo die Bilder sind, und ich mache dann meine Kästchen, also da, wo ich scanne, das ist schon vorgegeben.
Ja.
Oder du gehst dann tatsächlich noch einen Schritt weiter und organisierst dir von Drittherstellern neue Scanrahmen, die besonders dafür geeignet sind, auch die Ränder mitzuscannen und die in irgendeiner Form dir einfach mehr Fläche geben. Und dann kannst du in diesem zweiten Modus in der Software tatsächlich für jedes Bild so einen kleinen Rahmen aufziehen und das kannst du einzeln bearbeiten.
Welcher Dritthersteller, wie nennt man die Rahmen?
Bleib doch mal, wenn ich was du momentan hast.
Okay, ja, aber ich habe jetzt schon häufiger gedacht, so, da fehlen mir ein paar Millimeter.
Ja, das ist auch so. Und es gibt, also ich sag mal, es gibt zum Beispiel bei den Analogfotografen, bei manchen diesen Ehrgeiz, den Leuten zu zeigen, dass dieses Bild auch tatsächlich so aus der Kamera gefallen ist und nicht irgendwie hinterher noch zusammengekroppt wurde und so weiter. Und was da viele eben machen, ist, dass sie zum Beispiel beim Mittelformat gerne den Rahmen, also den Rand mit scannen.
Ja.
Dann hast du so einen schwarzen Rand ums Bild. Das ist dann für Leute, die eine Hasselblatt haben, ganz besonders wichtig, weil die erkennt man dann an so einer Zacke in der Ecke und so.
Ja.
Aber auch so allgemein, also Moni gehört da auch dazu. Ich mache das auch ganz gern mal, wenn ich scanne, dann so weit, dass tatsächlich ein Stück vom Rahmen noch mit drauf ist oder vom Rand des Films noch mit drauf ist, dass dann auch die Leute sehen, hey, das ist so komplett und das ist auch irgendwie so gewollt.
Aha.
Das kannst du natürlich dir irgendwie so ein Photoshop Set mit Rahmen kaufen und drauflegen und so weiter, das ist natürlich alles möglich, aber das wird natürlich keiner, der ein bisschen Ehre im Leib hat, tun, ne?
Nö.
Richtig. Es gibt da so betterscanning.com heißt es, glaube ich. Der vertreibt, das ist ein Ami, der so spezielle Rahmen vertreibt, die man dann auch nochmal mit so kleinen Schräubchen in der Höhe verstellen kann.
Oh.
Weil der V600 hat einen festen Fokus, der hat einen Fixfokus.
Ja.
Und wenn jetzt der Einsatzrahmen nicht exakt da ist, wo der Fokus ist, dann hast du beim Scannen immer so ganz leichte Unschärfen drin. Aha. Wobei du die Höhe bei deinem Rahmen auch verstellen kannst. der da mitkommt beim Scanner.
Tatsächlich.
Ist mir ja, und zwar, hast du den gerade griffbereit?
Leider nein, nee, da müsste ich auch mal in den Raum.
Gehst du nachher mal her und drehst dir mal auf den Kopf und dann hast du unten so Füßchen.
Aha.
Und diese Füßchen kannst du rausnehmen, 180 Grad drehen, wieder reinstecken und dann sind die leicht anders hoch. Und auf die Weise kannst du das anpassen, kannst das gleiche Ding quasi zweimal scannen und dann mal im Detail vergleichen, welche davon schärfer ist.
Aha. Ja, mal gucken. Ich hab ja noch einen Film zum Scannen, der trocknet genau. Ja gerade nebenan.
Wir haben uns von Better Scanning diesen Rahmen für Mittelformat kommen lassen. Der ist okay, aber ich benutze ihn trotzdem nicht so oft, weil es ein bisschen umständlicher ist. Was wir aber gemacht haben, für Mittelformat scannen, kannst du jetzt deine Filme beim Epson-Scanner in den mitgelieferten Mittelformatrahmen tun.
Ja.
Und dann hast du oben eben so diesen Deckel, den du drauf klappst, also dieses Gitter, was du drüber klappst.
Was als erstes kaputt geht.
Das auch und was dir natürlich dann auch diese Ränder vorgibt.
Ja.
Und meistens dann eben den Rand des Bildes tatsächlich wegschneidet so ein bisschen. Und da gibt es dann Möglichkeit, zum Beispiel das komplett oben wegzutun, also das Deckelchen oben auszuhebeln.
Mhm.
Und dann zu ersetzen durch Glasauflagen.
Ah ja, die habe ich gerade auf der Webseite da gesehen, genau. Ja.
Gibt es auch bei Epson mittlerweile beim neuen Scanner mit. Es gab mal, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, bei monochrom.com, glaube ich, gab es mal Glaseinsätze dafür, die wir hier auch haben, wo du quasi dann den Film da reintust und oben dieses Glas drauflegst. Da tut nicht jedes Glas, weil Stichwort Newton-Ringe. Wenn du Film, also die glatte Oberfläche des Films, wenn du da ein Glas glatt drauflegst, was auch glatt ist, dann hast du das Problem, dass du beim Scan hinterher so ringförmige Strukturen hast. Das sind so Interferenzringe, die da mit Licht und dem Luftspalt dazwischen zu tun haben.
Mhm.
Die sogenannten Newton-Ringe, also einfach mal googeln, da findet man einiges drüber. Und die sind nicht schön, die kriegst du nie wieder weg. Also auf dem Scan. Und dieses Anti-Newton-Glas, nennt sich das, hat dann so eine ganz leichte Oberflächenstruktur, die das verhindert.
Ah, Newton, jetzt verstehe ich's. Mhm, okay. Ja. Wenn man es einmal sieht, weiß man's ja. Mhm.
Ja, das kennt, also ich kannte das noch früher von Dia-Projektoren, wenn du Dia-Rahmen hattest, die Glas hatten, also Glasrahmen hattest, dann lag manchmal auch der Film direkt auf dem Glas auf und dann hast du plötzlich bei der Projektion an der Wand so komische Ringe gesehen. Das sind Newton-Ringe. So.
Jetzt genau. Wo sind wir
sind denn
jetzt?
Die Bilder, also wir haben gescannt.
Ja.
Wir haben die Bilder irgendwo in Lightroom reingepackt. Übrigens in Lightroom gibt's die Auto-Import-Funktion, die dafür super ist. Du kannst nämlich bei Lightroom sagen, überwache mir mal einen Ordner. Also sprich, habe ein Auge auf folgenden Ordner, der dann irgendwo auf
der Platte liegt. Wenn ich dann irgendwas scanne, kommt das automatisch da an.
Und du scannst die da rein, die Bilder in diesen Ordner und Lightroom sagt dann, oh, ich habe was Neues gefunden, importieren.
Ah ja.
Da kannst du das quasi ganz, ganz schön automatisieren damit. So, und jetzt kommt dann das die Nacharbeit. Also die Scan-Software kann das für dich schon mal invertieren, das ist auch sinnvoll.
Mhm.
Könntest das dann, da gibt's dann so Lightroom ist da ein bisschen problematisch, weil es nicht per Standard nicht invertieren kann.
Ja.
Ist kein Knopf, mach mal in negativ.
Schade.
Du kannst es aber über die Tonwertkurve machen. Das geht so ein Trick, da machst du quasi eine invertierte Tonwertkurve, die nicht von links unten nach rechts oben geht, sondern von links oben nach rechts unten. Dann hast du aber das Problem, dass alle Regler, um heller, dunkler und so weiter zu machen, plötzlich auch invertiert sind.
Aha.
Dann ziehst du nach rechts und es wird dunkler.
Oh Gott.
Ja, also es ist ein bisschen schwierig.
Nee, für mich schon wieder viel zu hoch. Alles
ist aber kein Problem, den Scanner einfach zu sagen, das ist ein Schwarz-Weiß-Negativ und dann invertiert er das für dich und hinterher lege ich das als TIFF ab.
Ja.
Und dann liegt das mit der möglichst besten Qualität da und wird dann in Lightroom weiter bearbeitet. Ja, und dann ausflecken, Kontraste anpassen. Beim Scannen richte ich meistens diesen Scan-Helligkeitsbereich ein bisschen größer ein als das, was der Film hat. Das hat dann als Resultat ein Scan, der ein bisschen grau ist, also ein bisschen flau ist von den Kontrasten her. Ist mir aber so rum viel lieber, als wenn der mit zu vielen Kontrasten reinkommt und dann irgendwas oben und unten fehlt.
Ja.
dann kann ich Kontrast anziehen, kannst immer Kontrast wegmachen, ist immer schwierig. Und wie Haare schneiden.
Und alles, was jetzt kommt, haben wir in den letzten Sendungen ja besprochen, weil jetzt ab jetzt verarbeiten wir es wie ein Digitalbild, ne?
Genau, das ist jetzt genau das. Ganz weiter digital arbeiten, Kontraste anpassen, hier und da noch ein bisschen mit dem Pinsel drin rumspielen, Flecken wegklonen, also übrigens sind die Flecken vom Staub natürlich weiß, weil ja. Die auf dem Negativfilm ja schwarz sind. Das heißt, du hast dann viele kleine weiße Flecken oder mehr oder weniger viele. Das ist dann so ein bisschen das Äquivalent zum Sensorstaub. Und da klont es halt ein bisschen drin rum und gut.
Das ist dann die eigentliche Arbeit, ne? Das ist alles andere, ja, schüttel, weg, fertig.
Und ja, so. Aber dadurch, dass ich mir tatsächlich nur die Bilder raussuche, die ich entwickeln möchte, ja. Habe ich damit schon mal eine relativ reduzierte Menge an Zeug.
Stimmt.
Ja, und dann kannst du nochmal weitermachen. Das war's eigentlich schon.
Ja. Ja. Dann bastel ich mal weiter.
Also, du hast übrigens vorhin noch was gesagt, dass das Rollfilm albern wäre.
Rollfilm albern? Ach so, das ist ja tatsächlich einfach nur so auf Papier aufgelegt.
Also
das ist ja überhaupt kein Hexenwerk.
Nein, natürlich nicht. Ich erkläre dir mal kurz,
warum das so ist. Damit von hinten kein Licht reinkommt, weil du ja.
Das hat mehrere Gründe. Und zwar gehen die relativ weit an die Substanz. Das fand ich ganz interessant. Also du hast normalerweise 35 mm Film, kommt in seinem Metalldöschen daher, in so einer Patrone. Und wenn du fertig bist mit dem Film, wenn der voll ist, dann spulst du ihn zurück in die Patrone. Das heißt, der ist dann lichtgeschützt und fertig. Der Rollfilm hat das nicht. Der Rollfilm ist ein Film, der auf einer Spule ist. Die Spule hat an den Seiten so Seitenteile. Und der Rollfilm hat quasi auf seiner, also der Rollfilm ist quasi aufgewickelt auf diese Spule mit einem Rückpapier, also ein Stück schwarzes Papier, was hinter dem Rollfilm liegt. Und dann dafür sorgt, dass er lichtdicht ist, indem es dicht rechts und links an diesen Seitenteilen abschließt. So. Das heißt aber auch, wenn man einen Rollfilm einlegt, sollte man vorsichtig sein und ihn schön halten, damit er nicht aufspringt.
Ja.
Weil das macht der manchmal und dann hat er die Tendenz, so ein bisschen sich auszudehnen. Und dann kommt da Licht rein und dann hat man Lichteinfall und das sieht man hinterher eben an den Rändern von seinen Bildern. Der Rollfilm wird am Ende eben nicht zurückgespult. Der Rollfilm geht nur vorwärts. Das heißt, du spulst ihn vor, fertig. Dann spulst du noch weiter vor, bis er auf der Zielrolle ist. Also du musst quasi auch vorher in die Kamera eine Zielrolle reinlegen. Die entnimmst du am besten deiner Quelle, also da, wo vorher der alte Film drauf war, das wird die neue Rolle.
Ja.
Da wickelst du den drauf und dann schließt er auch wieder am Rand mit diesem Papier ab und ganz am Schluss beim Raustun dann auch vorsichtig sein, damit er nicht aufspringt, sonst wieder Lichteinfall. Und je nach Rollfilm kommt dann meistens noch irgendwie so ein Anschleckklebchen, wie so eine Briefmarke ist, das kommt da mit und da steht dann auch irgendwie exposed drauf oder irgendwas und damit klebst du das dann quasi zu. Sinnvoll ist am Schluss dieses spitz zulaufende Papier nochmal einmal umzufalten, bevor du es zuklebst, dann kannst du es hinterher
mit hinterher im Dunkelsack ordentlich aufkriegt.
Richtig, da kannst du nämlich mit Fingernagel kannst du das dann ordentlich irgendwie durchkriegen.
Genau. Und nicht hinterher Papierfetzen in der Entwicklerdose liegen hat. Ich meine ja nur.
Jetzt aber zum Grund, warum ist das denn so?
Das weiß nicht.
Das ist interessant. Auch das habe ich von diesem Museumskurator mir erzählen lassen, der ein super Fotohistoriker ist. Das hat mit den Preisen zu tun. Und zwar nicht nur für den Film. Also zum einen kannst du damit den Film günstiger bauen, weil du brauchst nicht diese aufwendig gefaltete, gedrehte Metalldose. Also Material weniger.
Ja.
Aber zum anderen kannst du dir bei den Kameras ein teures Bildzählwerk ersparen.
Weil hinten auf dem Papier draufsteht, welches Bild du gerade machst.
Auf dem Papier stehen die Nummern und die alten Kameras haben hinten ein Fensterchen, durch das du diese Nummer sehen kannst. Und das hat tatsächlich wohl Kodak damals sich ausgedacht. Mit der Original-Kodak, die erste, die hieß auch tatsächlich Kodak, das war eine Rollfilmkamera. Und die erste, die hatte nämlich noch so ein teures Bildzählwerk drin. Und irgendwann haben sie festgestellt, wir können ja die Kameras viel, viel, viel billiger bauen, wenn wir dieses blöde Bildzählwerk nicht brauchen. Weil das ist Mechanik und Zahnräder und Zeug und das ist einfach zu viel. Und kam dann eben auf diese Idee, da so ein Rückpapier drauf zu machen, den Film quasi total, total billig mit Nummern drauf zu machen. Und wenn du jetzt unterschiedliche Kameras hernimmst, die unterschiedlich große Bilder haben, dann ist das auf dem Rollfilm ja immer ein unterschiedlich langes Bild. Also die Breite 6 Zentimeter ist immer gleich.
Aha.
Aber mal ist es 6x6, mal ist es 6x7, mal ist es 6x9. Und um dem Rechnung zu tragen, sind auf dem Rückpapier des Rollfilms mehrere Spuren mit unterschiedlichen Nummern drauf.
Ja.
Also muss der Kamerahersteller im Prinzip nur
das Fenster in die richtige, Stelle
bauen, ja. Genau, und dann wird da die Spur mit 12 Bildern angezeigt oder die Spur mit 8 Bildern. So einfach ist das.
Hätten sie ja auch in der Kleinbild machen können, ne?
Gab es mit Sicherheit auch mal. Es gab in der Geschichte der Fotografie mit Sicherheit 100 verschiedene Filmformate.
Mhm.
Also das, was wir heute haben, Kleinbild und Mittelformat und dann noch Großformat, das sind halt die paar, die überlebt haben. Aber früher wurde teilweise Film auf die wildesten Formate konfektioniert.
Hm.
Der Kassettenfilm,
ja.
Also der Ritsch, Ratsch, Klick und so und der 110er, die haben das ja. In der Kassette, da siehst du ja hinten die Nummer.
Ja.
Stimmt. Das siehst du, weil da ein Rückpapier drin ist.
Ja, ich erinnere mich. Stimmt, ja.
So. Also Rollfilm gar nicht so albern eigentlich.
Ja.
Zur Rettung des Rollfilms.
Also so wollte ich das auch gar nicht gemeint haben, sondern eher ich hätte gedacht, das wäre irgendwie viel mehr Hexenwerk dabei.
Ist es
aber das
nicht.
Hexenwerk kommt dann halt hinterher erst.
Die kochen alle nur mit Wasser.
Genau, und das mache ich jetzt auch, beziehungsweise hole ich jetzt den getrockneten Film und schmeiße den mal auf den Scanner und werde dabei wahrscheinlich merken, dass ich überhaupt kein 6x9 Negativrähmchen habe. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Du kannst zur Not den Film einfach mit ein bisschen Tesa auf das Glas kleben.
Ah, okay.
Möglicherweise ist er dann nicht ganz so knackenscharf beim Scannen, weil der Fokusebene nicht mehr ganz stimmt. Aber probier das mal. Du hast war bei dem Scanner eine Folie dabei, sogenannten
Folie.
Eine Tasche, die aus zwei Folien besteht, die an einer Kante zusammengeklebt sind.
Das ist jetzt, nee, nicht, dass ich wüsste. Du meinst so als Profi-Ding, also nicht als, da ist was drin verpackt gewesen.
Nee, oder? Da ist eben nichts verpackt, sondern das ist eine Scanhilfe. Es gibt nämlich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das beim 600er auch schon geht, beim 700er geht das tatsächlich, dass du ihn umstellen kannst auf eine, dass er direkt vom Glas scannt.
Aha. Ja, vielleicht habe ich ja einen passenden Rahmen. Es waren ja genug dabei. Also ich lasse
mich das einfach mal überraschen. Du hast beim Scannen tatsächlich die Auswahl bei der Vorlagenart,
ja.
Wenn du in den Profimodus gehst, kannst du sagen Film in Klammer mit Filmhalter.
Ja.
Und möglicherweise kannst du da auch sagen Film mit Blabla-Rahmen oder so. Und
okay.
Das ist dann das Ding, was wo er dann tatsächlich versucht, direkt von dem Glas zu scannen.
Alles klar, probiere ich mal aus.
Das wäre so eine Möglichkeit, vor allem auch, wenn du die Kanten und so weiter mitscannen möchtest.
Chris Marquardt, ich danke dir mal wieder.
Holgi, ich danke dir.
Und ich bin gespannt, worüber wir in der nächsten Sendung reden werden.
Lass mich raten.
Ah ja, gibt ja vielleicht auch genug Hörerinnenfragen, die wir beantworten können, die du beantworten kannst.
Kurz, bevor wir Tschüss sagen, noch
ja.
werft ihr uns rein. Wir haben auf tfttf.com/vrindfragen eine Fragenmöglichkeit und auf tfttf.com/vrindbilderschau die Möglichkeit, dass ihr uns auch Bilder zeigen könnt. Und ich glaube, nächste Sendung müssen wir
sowohl
Fragen beantworten als auch Bilder anschauen.
Wahrscheinlich nichts anderes machen als Fragen beantworten als auch
und Bilder anschauen. Du verlinkst anschauen, das mal in den Shownotes.
Genau das werde ich tun.
Alles klar.
Mein lieber Chris, ich danke dir. Ach so, und euch danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich ein bisschen geklungen wie Peter Lustig, das gefällt mir.
Ist nicht tot.